Wow, Andi. Für dich muss ja heute schon Weihnachten sein.
Du meinst, weil alle meine Prognosen in Erfüllung gegangen sind?
Nee, eine Discovery-Folge mit Rekha Sharma und Thich Nhat Hanh Kloy. Also ganz ehrlich, besser wird das diese Staffel nicht mehr.
Ja, außer wenn sie halt mal versuchen, sie nicht umzubringen. Irgendwann mal Rekha Sharma nicht umbringen in dieser Serie, Leute. Wie viele Chancen braucht ihr denn noch?
Ja, es ist sie zum was? Wie viel? Zum zweiten Mal?
Zum dritten Mal.
Zum dritten Mal gestorben, ja. Das könnte so ein Hobby von ihr werden. Das ist schon geil, oder?
Ja, aber das Hobby hat schon Sean Beam eigentlich. Also, braucht Rekha Sharma nicht auch noch.
Ja, schön. Aber es war doch schön, sie alle zusammen zu sehen, oder?
Willst du jetzt schon zum Fazit? Wir sind noch nicht mal im Vorspann.
Ja, sag doch mal, wie hat dir denn die Folge gefallen?
Ich schweige für immer. Also bis gleich dieser Vorspann zu Ende gegangen ist.
Dann würde ich dafür sorgen, dass er erstmal anfängt. Was hältst du davon?
Hallo? Ich schweige doch für immer.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen zur Sektion 32 Serie von Star Trek, die keinen Namen hat, aber da ist.
Du hast wirklich Sektion 32 gesagt.
Habe ich das wirklich gesagt?
Ja, es ist direkt, also die erste Folge war Sektion 31.
Das ist ja, das ist doch logisch, 32. Oder? Das ist klar. Ich wollte schon auf Sektion 33. Ich hab das letztens schon mal irgendwann gesagt, hier auf dem Adventskalender, ne? Da habe ich auch zuerst Sektion 31, dann Sektion 32 gesagt.
Noch das mal weiß ich leider nicht, da höre ich dir selten zu.
Ich weiß, aber es ist ja ein Wunder, dass du mir überhaupt jetzt zugehört hast. Okay, komm, ich versuche das nochmal. Das Blöde ist halt, dass sie keinen Namen hat, die Serie. Ich verdrehe es mal um, pass auf.
Star Trek Section 31.
Herzlich willkommen zu Star Trek Section 31, zur zweiten Folge dieser brandneuen Star Trek Serie. Es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Es ist quasi der zweiteilige Pilotfilm und wir sind im zweiten Teil und deswegen heißt er auch Teil 2. Terranigma, Terra Firma, Terralysium, Teil 2.
Ja, ist richtig. Und jetzt, wer sind wir?
Auf dem Panel.
Muss man dir denn alles erklären hier?
Ach mein Gott, jetzt sei doch mal nicht so ungeduldig. Ich dachte, du reagierst jetzt noch irgendwie auf diesen wahnsinnig witzigen Einstieg.
Okay, ich soll auch noch was bringen. Keine Ahnung. Was hast du gesagt? Terra Firma,
Terratino.
Terralysium.
Auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Mir fand ich gar nicht so schlecht und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Oh Gott, ey.
Ja, ihr merkt, Leute, wir sind mitten im Dezember. Ist nicht mehr so viel zu holen bei uns.
Das ist echt nicht mehr, es ist durch, ja. Ah, wir sind schon locker bei 16, 34 oder 35.
Wir beide auf jeden Fall. Ja, ja, Terra Firma Part 2.
Oder Terra Firma Teil 2, wie Netflix sagt. Schön, ich habe noch.
Du willst, wir sollen noch im Podcast nicht essen.
Ich habe noch Schokolade aus dem Adventskalender übrig. Also aus unserem Adventskalender. Und ich eben noch Ars. Ich muss jetzt noch weg.
Ars.
Ja. Jetzt sind wir schon bei der zweiten Folge der neuen Pilotserie. Der neuen
genau,
Serie.
0B quasi.
0B, genau. Das ist ganz schön aufregend. Und was mich noch mehr beschäftigt, ist eigentlich, dass wir ja schon fast das Ende fühlen können dieser Staffel, ne? Das ist schon ganz schön verrückt.
Drei Folgen noch, dann ist Discovery schon wieder vorbei.
Krass. Und dann haben wir schon die dritte Folge und dann haben wir schon die dritte Staffel. Was ist denn los heute? Die dritte Staffel Star Trek Discovery gesehen. Das ist ganz schön abgefahren. Also auch was so unsere gemeinsame Zeit angeht. Also wir haben tatsächlich jetzt schon über drei Folgen, also nahezu drei Staffeln Discovery gesprochen auf diesem Dings hier.
Ja, plus eine Staffel Lower Decks, plus eine Staffel Picard, plus zwei Staffeln Short Tracks, plus ein paar Lieblingsfolgen, plus den Quarantäne-Cast, plus drei Adventskalender. Leute.
Es ist kein Wunder, dass jetzt nicht
vier Adventskalender, oder? 17, 18, 19, 20.
18, 19, krass, 20. Du hast recht. Haben wir 17 haben wir schon einen gemacht, oder? Haben wir 17? Doch, 17 haben wir schon einen gemacht. Also, es ist kein Wunder, dass nichts mehr aus uns rauskommt. Deswegen erwartet von uns zumindest nichts jetzt in den nächsten 20 Minuten. Anja hat gesagt,
es wird eine kurze Folge. Ja, ich würde nicht sagen nichts, also wenig, ne?
Wenig. Nee, nichts wäre ja auch, also das wäre das, was du eben gemacht hast, nämlich Schweigen. Ja, so ein bisschen kommt ja bei rum. Ich bin tatsächlich, ich habe es eben im Adventskalender schon gesagt, ich bin tatsächlich immer noch so ein bisschen emotional angegriffen von dieser Folge. Ob zu Recht, das können wir ja gleich noch klären. Aber sie hat mich in so einer emotionalen Aufgewühltheit hinterlassen, euch vielleicht auch.
Ja, und dann gehen wir doch relativ schnell in diese Folge rein. Denn ich finde, dass das Feedback zu Terra Firma zur Doppelfolge bietet sich natürlich an in der nächsten Folge. Und dann gucken wir wirklich auf diese Doppelfolge zurück. Weil jetzt tatsächlich einiges, was ihr an Feedback zu Part 1 geschrieben habt, ist natürlich jetzt total kalter Kaffee. Und das ist natürlich gemein irgendwie, das jetzt noch aufzunehmen oder zu diskutieren.
Ja, und auch, nicht zielführend. Ne? Also wir diskutieren ja gerne mit euch über schöne Theorien, die ihr euch oder wir uns aus dem Kopf drücken. Aber gerade sind wir ja so ein bisschen auf der Ernteebene unterwegs, zumindest in Teilen unserer Theoriewelt.
Genau, zumindest in Teilen. Und das müssen wir noch im Hinterkopf haben. Ja, wir packen schon immer wieder was in den Hinterkopf.
Ne? Ja, mein Gott, so viel haben wir.
Leer, ja?
Alter, der ist leer. Weißt du, was du in meinen Hinterkopf in der letzten Folge alles reingestopft hast? Der ist ausgebeult.
Ja, aber ist doch jetzt alles schon wieder da rausgenommen worden.
Ja, stimmt. Wir haben es in die Folge geschrieben, zumindest zum Teil.
Das Erste, was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist, dir etwas über das Team hinter der Folge zu erzählen.
Ja.
Wir haben hier nämlich eine ganz interessante Kombination. Wir haben die drei AutorInnen, die beim letzten Mal schon die Story der Folge geschrieben haben.
Ja.
Beziehungsweise nicht die Story. Sie stehen einfach als AutorInnen drin. Das sind Bojan Kim, Erica Lippert und Alan McElroy.
Ja.
So. Die Story hat Alan McElroy geschrieben. Das war in der letzten Folge schon klar. Dieses Mal gab es aber tatsächlich noch jemanden, der dazugekommen ist, der das Drehbuch geschrieben hat, beziehungsweise die das Drehbuch geschrieben hat. Dann ist es Kalender Vasquez.
Mhm. Und das heißt, es sind jetzt vier Leute quasi an der Textfassung mehr oder weniger beteiligt.
Ja, und diese seltsame Kombination, dass wir einerseits jemanden haben, der die Story schreibt, dann jemand anderen, der das Drehbuch schreibt, das haben wir öfter, aber dann eben auch noch weitere Autoren, ein Autorenteam, das quasi neben dem Drehbuch noch steht.
Mhm.
Das gab es relativ selten tatsächlich.
Tja, aber vielleicht sind die ja auch gar nicht so total schreibend. Das haben wir ja irgendwie letzte Woche auch schon überlegt. Ein bisschen nicht total schreibend unterwegs gewesen, sondern vielleicht auch hier und da beratend, weil die ja alle Special-Kenntnisse hatten über Teile, die jetzt verwurstet wurden.
Genau, ich glaube, Bojan Kim und Erica Lippold sind tatsächlich da sehr beratend gewesen, weil sie sie haben auf dem Schirm, was sie gerne in Sektion 31 erzählen wollen als Headwriter dieser Serie.
Ja.
Und werden da die ganze Zeit dann Einfluss genommen haben und gesagt haben, okay, das könnt ihr erzählen, das könnt ihr bitte nicht erzählen und so weiter.
Genau. Ja, oder aber die stehen da drauf und haben gar nichts aktiv jetzt bei der Folge gemacht, sondern haben sich quasi diesen Handlungsrahmen überlegt. Also die haben sich überlegt, dass Sektion 31 quasi damit startet, dass das passiert, was wir jetzt gerade gesehen haben. Und hatten das vielleicht irgendwann mal aufgeschrieben und dann ging es halt noch um die Entscheidung, wie verfilmen wir das eigentlich? Also wo kommt das eigentlich hin? Und dann war dann irgendwann die Entscheidung, okay, wir packen es in Discovery rein, weil es macht vielleicht nicht so viel Sinn, das an den Anfang von Sektion 31 zu setzen, weil irgendwas muss ja eigentlich schon in der Discovery-Zeit passieren. Und vielleicht ist es so entstanden, dass sie quasi ein Stück aus dem Piloten oder aus der Story, die sie aufgeschrieben hatten für Sektion 31, in Discovery gesteckt haben.
Das kann sein, das würde ich am ehesten sogar bei Georgios Rückblicken auf San sehen. Ich glaube tatsächlich, also ist eine Theorie, ne? Ich kann dich auch nicht widerlegen, aber ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube, dass Alan McElroy die Story für diese Doppelfolge geschrieben hat und vielmehr glaube ich dann, dass Bojan Kim und Erica Lippert zum Beispiel gesagt haben, ja, wir brauchen aber Georgiou in diesem Gemütszustand und zwar genau so brauchen wir sie quasi für unsere Serie. Und dann gesagt haben, okay, und dann bitte schreibt die so, dass die diesen Charakter-Arc durchmacht oder sowas. Ne? Und Alan McElroy schreibt dann halt die Story und das Drehbuch hat er in der ersten Folge geschrieben und in der zweiten macht es jetzt Kalinda Vasquez.
Wobei es ja schon so ist, dass sie, sie hat natürlich diese Charakterreise, auf der sie unterwegs ist, hat sie natürlich jetzt stark in diesen letzten beiden Folgen durchlebt oder beziehungsweise wir kriegen sie jetzt stark mit, aber sie die hat ja eigentlich schon viel früher angefangen, also spätestens seit Anfang der Staffel 3 wird das ja immer wieder Stückchen für Stückchen erzählt, ne?
Schon, aber wir müssen trotzdem darüber gleich noch mal ein bisschen diskutieren.
Sehr wohl.
Ich sag dir erstmal kurz, wer Kalinda Vasquez ist, weil Bojan Kim und Erica Lippold und Alan McElroy, da habe ich dir letzte Woche was drüber gesagt. Kalinda Vasquez kennen wir tatsächlich schon. Die hat für eine Reihe hochkarätiger Fernsehsendungen geschrieben. Einige von denen hast du auch gesehen, glaube ich. Prison Break, Nikita, Once Upon a Time, Fear the Walking Dead. Prison Break hast du gesehen, ne?
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, ich habe nichts davon gesehen tatsächlich. Aber kenne sie zumindest alle.
Ja. Und für Track hat sie schon gearbeitet, für einen Short Track. Die hat einen Short Track geschrieben. Und zwar Ask Not.
Sag nochmal gerade.
Spock und Una im Fahrstuhl.
Ah, ja, also, ja, klar.
Im Turbolift.
Ja, ja, natürlich. Ja. War eigentlich ganz, also ich fand die ganz unterhaltsam.
Ja, fand ich auch. Ja. Also ich fand die meisten Short Tracks sehr gut, aber der war auch, ist total positiv in meiner Erinnerung.
Ja. Bis auf den Namen, den ich gerade kurzfristig vergessen habe.
Ja.
Aber gut.
Regie führt hier Chloe Domont. Die hat hier ihre erste Trackfolge hingelegt. Die war vorher Staffwriter bei Ballers. Das ist diese Dwayne Johnson-Serie.
Sag mir nichts.
Nee, ja, keine Ahnung. Ich mag Dwayne Johnson, aber ich glaube, ich muss mir keine Serie mit ihm angucken. Hat sie auch ein paar Mal Regie geführt. Das heißt, sie hat durchaus Regieerfahrung. Sonst hat sie tatsächlich noch nicht so viel gemacht. So ein paar Episoden, unter anderem eine Folge Suits. Ne? Suits ist ja eine Serie, die du gesehen hast. Ne?
Absolut, ja. Und die hat ja auf jeden Fall auch Höhen und Tiefen, aber die kann ich mit gutem Gefühl weiterempfehlen, auch wenn man zwischendurch ein bisschen durchhalten muss. So irgendwie im zweiten Drittel, würde ich sagen.
Ja, aber so langlebigen Serien ist das quasi immer so.
Ne? Ja.
Chloe Domont hat außerdem so ein paar Preise für Kurzfilme gewonnen. Das heißt, die ist durchaus schon dekoriert in ihrer Frühphase gewesen.
Mhm.
Und ja, jetzt versucht sie sich gerade im TV und arbeitet jetzt seit 6, 7 Jahren in Hollywood. Ist also nicht ganz so frisch, aber mein Gott. Also es ist schon mal...
Auf jeden Fall ein Name.
Ja. Fängt gerade an, eine Karriere zu machen.
Ja, ja. Schon ein kleiner Name.
Genau. Gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Folge rein. Es geht relativ schnell heute, ne?
Ja, aber ich freue mich auch drauf, weil ich glaube, wir werden auch erstens Freude daran haben, das nochmal zu besprechen, was da passiert ist in der Folge. Und zweitens vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Diskussionsbedarf haben. Also ich habe zumindest noch ein, zwei Stellen, wo ich nochmal auf deine Meinung und Wahrnehmung und Expertise hoffe. Und bin schon gespannt auf all diese Dinge, die jetzt gleich passieren werden. Also lass uns gerne reingehen.
Meinung und Wahrnehmung kann ich dir auf jeden Fall bieten. Ob ich die Expertise bieten kann, werden wir dann an dieser Stelle sehen.
Ja.
Das Previously On zeigt uns die gesamte letzte Folge.
Ja.
Punkt.
Hätte man also auch schneller schneiden können.
Genau. Also wie es sich für den Zweiteiler gehört, sehen wir wirklich nur Szenen aus der letzten Folge, dafür aber jeden einzelnen Handlungsstrang.
Ja.
Und dementsprechend ist es schnell erwähnt. Und dann gehen wir in Szene 1 und damit sofort wieder an Bord der ISS Discovery, auf der auch die gesamte Folge spielt. Ne? Wir wechseln also nicht auf die Charon oder sogar auf die Shenzhou. Ne? Hätte man ja auch denken können, weil da waren wir ja in der ersten Staffel im Mirror Universe.
Ja.
Wir bleiben die ganze Zeit auf der ISS Discovery und wir sehen da, dass die Ehrengarde der Kaiserin rund um Lieutenant Washington Michael Burnham in die Brick wirft.
Also Imperatorin meinst du, ne? Sag mal noch Kaiserin, Georgiou?
Ja, oder? Kann man noch machen.
Weiß nicht. Ja, von mir aus. Bitte.
Imperatorin, Kaiserin, wie auch immer. Ne?
Er ist noch gerade kurz die Schokolade auf, aber du redest ja eh.
Alles gut. Burnham hat auf jeden Fall nicht damit auf, Georgiou vorzuhalten, wie schwach sie doch ist.
Mhm.
Inklusive des Vorwurfs, die Charon ist doch nur dein Ruhesitzpalast in den Sternen. Ich finde, ein bisschen hat sie einen Punkt. Ne? Also warum baut man sich denn so einen kaiserlichen Sitz? Also warum ist es eigentlich ein Raumschiff und nicht ein Planet? Wäre doch auch viel schöner da, oder?
Ich meine, auf der einen Seite, warum nicht? Ich meine, du kannst doch irgendwie, also wenn du ein großes Reich hast, es ist doch irgendwie ganz praktisch, wenn du wirklich auch ein eindrucksvolles Raumschiff hast, auf dem du dann halt irgendwie überall in deinem Reich hinfliegen kannst und überall hast du quasi deinen Palast mit dabei, ist eigentlich ganz geil.
Ja, aber ich verstehe das nicht, warum man dann in die direkte Machtausübung gehen muss. Warum ist man denn überhaupt Imperator?
Warum ist man überhaupt Imperator, ist eine ganz schön große Frage für so nebenher.
Ja, aber das interessiert mich wirklich. Also wenn ich mir denke, warum würde ich gerne Imperator sein? Also vielleicht will ich gar nicht Imperator sein, aber warum würde ich das, wenn ich das wollen würde, warum würde ich das wollen? Doch wahrscheinlich, weil damit ich alle Annehmlichkeiten habe, die ich haben will. So, aber dann würde ich mir kein Schiff holen, sondern dann würde ich, keine Ahnung, dann würde ich mir ein riesiges, riesiges Schloss mit parkähnlichen Anlagen bauen.
Das hast du gemacht. Genau, das siehst hast du gemacht.
Siehst du?
Nee, aber es geht um Macht. Es geht doch die ganze Zeit um Machterhalt. Und irgendwie geht es doch auch darum, dass das Reich zusammengehalten wird. Und offensichtlich umfasst das ja doch ein relativ großes Territorium. Und da finde ich die Idee eigentlich gar nicht so ungeschickt, dass du quasi einen variablen Palast hast und immer mal wieder da Macht zeigen kannst, wo du gerade gebraucht wirst. So. Also ich.
Du meinst, das ist wie bei dem in dieser Folge auch zitierten Genghis Khan, ja?
Ja, also ich meine, du wirst ja nicht Imperator, damit du deinen eigenen Minigolfplatz hast, sondern du wirst ja Imperator, damit du halt also mit Macht kommt ja Bürde, also du hast ja einen Job quasi zu erledigen, du musst das, wie wir ja in dieser Folge eindrucksvoll sehen, du musst das Reich ja irgendwie zusammenhalten und dazu musst du vermutlich auch Präsenz zeigen, also ich meine, als die Queen noch halbwegs mobil war, ist die auch die ganze Zeit durch die Gegend getingelt, so.
Also ich wäre ein anderer Imperator, ich wäre dann so wie, keine Ahnung, diese schlechten Politiker, die sich irgendwie schmieren lassen oder sowas und dann sich irgendwann privat so hinterm Gelände aufbauen. So.
Ja, aber damit gewinnst du, glaube ich, keinen Blumentopf. Also zumindest nicht, also spätestens nicht im terranischen Imperium.
Ja, gut. Aber da will ich auch vielleicht gar nicht Emperor sein.
Nee, ich auch nicht. Das ist mir alles. Die Leute sind mir zu. Ist ganz schön. Das ist ja die Erfahrung, die Georgiou eigentlich macht, die wir gemacht haben mit Lorca am Ende. So, oh Leute, die ist halt alle viel zu schwarz-weiß, ihr Idioten, ey. Es ist so. Genau. Ja, das wäre mir halt auch zu anstrengend. Weißt du, das ist so dieses: du musst zum Frühstück schon irgendwen umbringen, sonst kriegst du kein Ei serviert. Macht keinen Spaß.
Gut, aber das, was Georgiou hier auf jeden Fall zeigt, diese Nachsicht, die sie auch gegenüber Mirror Burnham hat, immer wieder, das spiegelt genau das wider, was Kirk damals hatte, ne? Chekhov gegenüber. Mhm. Also Mirror Spock war total fix und fertig, weil Kirk nicht volle Dauer in der Agoniekammer eingestellt hat, obwohl Chekhov bei allem, was er gemacht hat, den Tod gerechtfertigt hat. Und grundsätzlich verhält sich deswegen Georgiou sehr, sehr ähnlich zu Kirk in Mirror, Mirror. Das Ironische ist halt, dass sie aus diesem Universum ist und Kirk war es damals nicht.
Ja,
ne?
Ja. Aber es ist beides halt irgendwie. Es ist halt ironisch und aber auch irgendwie konsequent. Aber auch darüber können wir ja noch reden, weil sie wurde ja quasi mit der Kirk-Lotion eingerieben.
Ja, und darüber müssen wir reden. Also ich sehe schon, dass wir da in verschiedene Richtungen steuern. Aber das, ich bin sehr gespannt darüber.
Ja.
Georgiou kontert auf jeden Fall, dass sie Größe ausstrahlen muss, um Anhänger zu halten. Ne? Deswegen die Charon. Und ich als Theologe habe mich daran erinnert, dass das witzigerweise sehr, sehr ähnlich ist einer typischen Argumentation für den Reichtum der katholischen Kirche.
Ach ja?
Ja. Aber dazu an anderer Stelle mehr, nicht in diesem Podcast.
Okay.
Burnham spuckt Georgiou dann ins Gesicht.
Ne? Ja.
Der ultimative Disrespect.
Und alle zucken draußen mal eben kurz, aber auch das lässt Georgiou alles mit sich machen. Ne?
Gestern hat er es mit Fußballer in der Bundesliga gemacht.
Da wurde mehr als gezuckt. Da hat es die rote Karte gegeben.
Ja, völlig ekelhaft. Also ja, zumal in Zeiten der Pandemie.
Genau, es ist immer ekelhaft, aber das ist, mal abgesehen davon, dass das am Ende ja möglicherweise spielentscheidend gewesen ist. Also ich weiß nicht, wie jemand auf sowas kommen kann, ey.
Hat dir schon mal jemand ins Gesicht gespuckt?
Ich glaube nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, ich würde es wissen, wenn es so gewesen wäre. Ich kann mich gerade an nichts erinnern.
Ja, ich auch nicht. Gut, Jar-Ju antwortet auf jeden Fall auf dieses Spucken, dass Genghis Khan die Macht über ein weites Gebiet aufrechterhielt, indem er den Einheimischen erlaubte, ihre Bräuche beizubehalten, anstatt sie brutal zu unterwerfen. Ja, und wie gesagt, dass Genghis Khan im Mirror Universe stark respektiert wird, war aber irgendwie klar, ne?
Ja. Jing, Jing, Genghis Khan.
Das war genauso klar, dass du jetzt anfängst hier, was ist das hier, Frank Farian, nee, wie heißt der nochmal?
Ist, nee, der andere, oder? War das nicht der andere oder war es Farian? Ich weiß es gar nicht. Wie heißt denn der andere noch gleich?
Uwe Fachenkrug-Petersen.
Was? Nee, dieser andere, der schon mehrfach auch versucht hat auf dem Eurovision Song Contest.
Ralf Siegel?
Ralf Siegel, genau. Nee, war es oder war es Farian mit? Nee, es war Ralf Siegel, war oder?
Farian.
Nee, es war Siegel, oder? Machst du oder mach ich?
Ich mach schon.
Alles klar.
Genghis Khan Lied, komponiert von Ralf Siegel, du hast recht.
Siehste? Ich glaube, das war nämlich sein einziger wirklicher großer Erfolgsfall, weil die haben die Platz 1 gemacht beim Eurovision Song Contest? Ich glaube, die sind auf jeden Fall sehr weit vorne gewesen.
Genghis Khan war sogar ein Beitrag zum Eurovision Song Contest?
Ja, natürlich.
1979?
Kennst du das Video nicht? Das ist abgefahrener Trash, das ist Kulturgut.
Lass uns Wodka holen, denn wir sind Mongolen. Ist das der Originaltext oder war das nur eine Abkopplung?
Das weiß ich nicht.
Okay. Nee,
welchen Platz? Nicht. Welchen Platz? Eins oder was?
Nein, bestimmt. Eins hat doch nur hier ein bisschen Frieden und Lena gemacht.
Stimmt.
Tja.
Deswegen ist
Ralf vierten Platz von 19.
Aber ist Ralf Siegel das hier mit Lena gewesen, mit wie heißt sie noch gleich, Nicole gewesen? Mit
ein bisschen, ja, ein bisschen Frieden.
Mhm. Okay. Weil
nicht zu verwechseln mit Alf Igel.
Ja, dann lass noch gleich.
Stefan
war das
Raab,
Stefan Raab? Ja?
Stefan Raab, als er hier den Langhaarigen zum Eurovision Song Contest gebracht hat. Zum Grand Prix de la Chanson.
Ja.
Der wohnt hier bei mir im Nachbardorf. Wie heißt der nochmal?
Echt? Der war letztens irgendwo nochmal, habe ich ein Interview mit ihm gelesen und der ist ein kluger Typ.
Gildo Horn.
Gildo
Nuss, Ecken und Himbeereis.
Ja. Gildo hat euch lieb. Die waren ja auch erstaunlich erfolgreich, ne? Genau, ich habe ein Interview mit ihm gehört, sowas. Ich weiß gar nicht mehr wozu. Und der hat erzählt, dass er wirklich ja nur aus Fun mitmachen wollte und ein bisschen selber geflasht war davon, dass das dann irgendwie so gut funktioniert hat und eigentlich nur saufen wollte und auch mit seinen Leuten da irgendwie viel Spaß gehabt hat, mit denen unterwegs gewesen ist und das wohl durchaus nicht wenigen auf den Sack gegangen ist, die das da sehr ernsthaft betrieben haben und zum Teil Leute irgendwie während der Show rübergegangen sind und gesagt haben, so Leute, halt mal die Fresse. Es ist zu laut hier, wir wollen irgendwie hier, ne? Uns egal, wenn ihr das nicht ernst nehmt, aber ne, wir wollen hier gewinnen und so.
Ist ein super interessanter Typ.
Ja.
Und auch ein super sozialer Typ. Der hat irgendwann eine tolle Sendung gemacht mit geistig beeinträchtigten Menschen, die er interviewt hat, mit denen er Spaß gemacht hat und sowas. Mhm. Er hat irgendwie auch eine Ausbildung als irgendwas Sozialarbeiter oder sowas.
Ah.
Ganz, ganz toll, weil sehr, sehr wertschätzend. Er macht sich eigentlich da irgendwie zum Affen, ne? Und macht Spaß mit den Leuten. Das ist ganz, ganz toll. Habe ich irgendwann mal gesehen. Ich weiß nicht, wann das war. Also, keine Ahnung, bestimmt 10 Jahre her oder so.
Ja, auf jeden Fall ein spannender Typ. Und irgendwie auch so ein bisschen alterslos. Keine Ahnung.
Ja, das sah damals genauso aus wie jetzt.
Ne? Ja, irgendwie schon. Ne?
Wie alt ist der denn? Was würdest du tippen? Wie alt ist Gildo Horn?
Es ist total schwer einzuschätzen, weil ne, das mit den wenig Haaren macht ja tatsächlich so ein bisschen alterslos, also auch mit dieser bescheuerten Frisur vor allen Dingen. Ne? Also lass ihn mal, also ich würde sagen, dass er schon irgendwie Mitte 40 bis Ende 50 gewesen ist, damals in den 90ern, also müsste er mittlerweile irgendwo zwischen 60 und 70 rumhängen. Ich sag mal 67.
Er ist tatsächlich 58.
Ach krass, da war der ja deutlich jünger.
Ja. Und die Sendung, die ich meinte, war Gildo und seine Gäste ab 2006 bis 2007.
Was der heute macht, weiß kein Schwein, ne?
Ja, wie gesagt, der wohnt in Much.
Ah.
In Much im Bergischen Land, Matsch geschrieben. Wenn man es Englisch ausspricht. So, warum waren wir jetzt eigentlich bei, wie sind wir denn zu Gildo Horn und die
Orthopädischen gekommen? Genghis okay. Khan. Genghis Khan. Wenn ihr das nicht kennt, dieses Lied, also es war selbst vor meiner Zeit, das möchte ich an dieser Stelle mal festhalten, bevor du jetzt irgendwelche blöden Sprüche machst, googelt das mal.
Du warst schon geboren, glaube ich.
Möglich.
79.
Googelt das mal. Es ist auf jeden Fall ein Stück Kulturgut oder so, was man vielleicht auch vergessen sollte, wo du mir jetzt gerade irgendwie zwei Textzeilen mitgegeben hast.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt.
Aber es ist der ultimative Ohrwurm, so viel steht fest.
Wusstest du, dass jetzt muss ich versuchen, diesen Fakt richtig rüberzubringen.
Ja.
Ich glaube, 4 von 5 Asiaten oder Menschen, die auf dem asiatischen Kontinent leben, haben in ihrem Erbmaterial Spuren von Genghis Khan.
Weil der so potent war, ne? Der soll ja irgendwie was, 250 Millionen Kinder gehabt haben oder sowas? Ja, 11.000 oder sowas, also irgend so eine ganz absurde so eine Zahl.
Aber das ist, glaube ich, vielleicht ist es auch eine urbane Legende, aber...
Ja, maybe. Aber wie viel, das kann man doch bestimmt googeln, oder? Kinder Genghis Khan.
Ach. Naja, wer, also, ne?
Was?
Es wird hier immer mehr Google die Show.
Ja. Mongolisches Reich. Warum Genghis Khan 16 Millionen Nachkommen hat.
16 Millionen, das ist schon heftig.
Im 12. und 13. Jahrhundert hatte er ein riesiges Reich, zeugte mit zahllosen Frauen Kinder. Auch eine Frage des sozialen Status, wie Wissenschaftler jetzt herausfanden.
Hier, die ganzen Pferde und Menschen, die sich mit ihm begraben haben, das ist auch Thema des Songs, oder?
Rund 16 Millionen lebende Menschen konnten als Nachfahren des mongolischen Khans identifiziert werden. Obwohl Chronisten die Zahl der Haremsbewohnerinnen mit 500 angegeben haben, dürfte das nur ein kleiner Teil der gewaltigen Nachkommenschaft, für einen kleinen Teil der gewaltigen Nachkommenschaft verantwortlich gewesen sein.
Ja, so.
Die meisten wurden durch Vergewaltigung gezeugt.
Ja, besonders ruhmreich ist es auf jeden Fall nicht, was Genghis Khan da gemacht hat. Aber wir sprechen heute noch über ihn und Ralf Siegel macht Lieder über ihn.
Offensichtlich.
Sollen wir mal zur Folge zurückgehen, denke ich gerade so.
Ja, warum nach eigentlich nicht?
Kurzen Ausflug in die Schlagerwelt.
Schlager- und Geschichtswelt, ja. Lass das doch gerne machen. Also wir sind immer noch irgendwo auf der ISS Discovery und bei Genghis Khan vergleichen gewesen.
Genau. Und dann erzählt Georgiou Mirrorburnham, dass sich die Untertanen des Imperiums in ständiger Rebellion befinden und deswegen möchte sie ein aktuelleres Modell des terranischen Imperiums schaffen, ne? Und weil das aktuelle Modell zum Scheitern verurteilt ist. Und hier haben wir wieder so eine Spiegelung zu Mirror Mirror. Da macht Mirror Spock nämlich eine ähnliche Bemerkung. Ne? Und er sagt, ja, irgendwann in Zukunft wird das Imperium natürlich gestürzt werden.
Und das ist ja quasi auch der doppelte Spiegel jetzt hier, ne? Das ist der gespiegelte Spiegel.
Mirror Mirror, ne?
Ah ja, so.
Ja, Burnham antwortet wiederum, die Terraner werden in Friedenszeiten niemals Kriegsbeute bekommen und erwähnt dann eine riesige Allianz, die versucht, das Imperium zu besiegen. Und das bezieht sich natürlich vage auf so eine ähnliche Allianz, die wir gesehen haben in The Wolf Inside.
Ja.
Ne? Und Prime Burnham hat die damals entdeckt mit dem Feuerwolf. Ne?
Und Georgiou scheint davon tatsächlich nicht zu wissen, ne? Was ich ganz spannend fand.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass sie hier spielt. Ne? Aber ich fände es ganz spannend, welches Spezies hier Burnham überhaupt alle aufzählt. Ne?
Mhm.
Als Teil der Koalition gegen das Imperium. Also sie sagt erstmal Romulaner.
Ja.
Ne? Auch das wussten wir noch nicht. Wir wussten nicht, dass Romulaner und Vulkanier im Spiegeluniversum überhaupt gespalten sind. Mhm. Genau wie im Hauptuniversum. Und offensichtlich kennt die terranische Sternenflotte die Romulaner zu der Zeit besser als die im Prime Universe. Ne? Die kennen die nämlich eigentlich gar nicht.
Mhm. Stimmt.
Das heißt, schon mal eine spannende Bemerkung. Zweite spannende Bemerkung, Andorianer. Ne?
Mhm.
Gründungsmitglieder der Föderation und offensichtlich im Mirror Universe Feinde des Imperiums.
Ja, also nicht so Mirror.
Ja. Ja, nee, doch, schon. Also, ja, kannst du ja nicht so richtig sagen, ne? Weil die Terraner sind halt alleine erstmal. Ne? Die haben ja keine Verbündeten.
Ja.
Tellariten und Klingonen wussten wir aus The Wolf Inside. Mit Mirror Walk war ja eben schon auch Klingone. Denobulana war spannend.
Mhm. Ne? Also Herr Phlox.
Genau, Herr Phlox. Und Herr Phlox, den haben wir tatsächlich auch schon gesehen, wie er für das terranische Reich gearbeitet hat. In The Mirror Darkly bei Enterprise.
Okay. Mhm.
Das heißt, damals waren die Denobulana auf jeden Fall in irgendeiner Weise im Reich drin. Mhm. Und jetzt rebellieren sie. Und das ist natürlich schon problematisch für die Terraner.
Ja.
Ja, und dann sehen wir noch Regillianer und Corydaniten. Da wissen wir jetzt nicht, wie die sonst dazu stehen, aber wir kennen diese beiden Spezies. Die Regillianer haben wir zuletzt in Lower Decks gesehen. Mhm. Much Ado About Boimler war die Folge. Und in Enterprise haben wir die auch gesehen, aber in TOS und DS9 wurden sie auch schon erwähnt. Und die Corydans oder Corydaniten haben wir in der ersten Discovery-Episode hier in dieser dritten Staffel gesehen. Nee, in der zweiten, hier, Far From Home, die Minenarbeiter.
Ah, okay.
Genau. Aber in Enterprise kommen die auch schon vor, in dieser berühmt-berüchtigten Folge mit diesem Kloster da, Shadows of Bajem. Ne? Du erinnerst dich, das war die Folge mit dem Mysterium, mit Archer und T'Pol in seltsamer Stellung.
Ich erinnere mich, ja. Ja. War eine schöne Geschichte, immerhin.
Ja. Aber ich finde eine spannende Auswahl, die Burnham hier erzählt. Und tatsächlich, wenn die sich alle verbinden würden, dann hätte das Terranische Imperium tatsächlich keine Chance. Mhm. Und wir wissen aus der Geschichte des Mirror Universe, dass das jetzt tatsächlich auch so passiert ist.
Mhm.
Ja. Und Georgiou sagt dann, ja, ich bedauere, in diesem Universum kann man offensichtlich nur durch Schmerzen lernen, das ist ja ätzend so. Ne? Und dann steckt sie Burnham in den Agonizer.
Und ich glaube, sie bedauert da wirklich, aber das, auch das werden wir wahrscheinlich noch klären.
Ja, und jetzt möchte ich hier anfangen, mit dir darüber zu diskutieren, weil du hast jetzt mir zu viele Bemerkungen gemacht, dass bei dir dieser Redemption-Arc von Georgiou wunderbar funktioniert hat. Ich möchte hier schon mal ein Grundproblem, was ich mit diesem Zweiteiler habe, zum Ausdruck bringen. Ich finde, die AutorInnen wollen, dass wir vergessen.
Mir war bewusst, dass wir darüber sprechen werden, weil es tatsächlich schnell ging. Ne? Das ist, auf der anderen Seite finde ich, fängt es deswegen, ja, wir können auch jetzt ist ja egal, wann wir darüber sprechen. Ich finde, die letzte Szene fängt es nochmal so ein bisschen ein. Diese letzte Trinkspruch-Szene. Weil sie dann noch.
Hä? Nee, machen wir weiter.
Ja? Weil da irgendwie nochmal ganz kurz dieser Charakter gezeichnet wird, den sie ja durchaus hatte. Aber ich finde, dadurch, dass sie ja jetzt quasi gemirrored wird nochmal, das ist so ein bisschen wie wenn du zwei Nationalitäten hast. Also so hat es für mich funktioniert. Das heißt, du bist in Deutschland geboren, hast was auch immer, australische Wurzeln. Dann bist du immer der Australier in Deutschland, weil du ja der bist mit den australischen Wurzeln. Und in Australien bist du immer der Deutsche. Und so ein bisschen, finde ich, ist das jetzt wie mit Mirror Georgiou. Im Prime Universe war sie ganz klar die Imperatorin, die schwierig bis unberechenbar war, aber schon auch in den letzten Folgen ein bisschen geschmeidiger wurde, aber auch nur ein bisschen. Also sie war immer noch eine und wir haben ja auch schon in einer unserer letzten Folgen darüber diskutiert, warum die überhaupt da an Bord ist. Und sie war immer schon eine tickende Zeitbombe, bei der man nie genau wusste, was passiert als nächstes, ne? Und bei der man auch nicht wusste, warum ziehen die überhaupt mit und warum setzen sie sich überhaupt für die ein, weil sie nun mal auch eine Imperatorin ist, die viel Unheil angerichtet hat im Mirror Universe. Aber offensichtlich hat die gerade die Beziehung zu Michael ja irgendwas geändert und diese Andeutungen, die gab es ja schon früher. Und jetzt ist sie halt so ein bisschen im Mirror Universe ist sie jetzt so halt ein bisschen die Deutsche in Australien quasi, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde den Vergleich äußerst problematisch tatsächlich, weil dieser Vergleich könnte dir hart rassistisch ausgelegt werden, weil hier haben wir zwei Seiten von einer Person, die sich am Verhalten unterscheiden. Ne? Und du hast jetzt mit der Herkunft
argumentiert. Es war ja ein Bild.
Ich weiß, dass es ein Bild war. Ne? Und ich weiß auch, dass es nicht so gemeint war. Ich sage nur, so könnte dir das ausgelegt werden. Und ich teile das null. Ich teile null, was du mir hier versuchst zu verklickern. Nee, also Giorgio, allein was sie in dieser Episode schon wieder macht, allein was sie hier gerade in diesem Moment macht, ja, offensichtlich kann diesem Universum nur durch Schmerzen gelernt werden und ab in den Agonizer mit Burnham. Das ist Quatsch. Giorgio ist eine Faschistin.
Und die AutorInnen wollen dann vergessen. Dann haben wir uns falsch verstanden. Also ich will nicht rechtfertigen, was sie hier tut. Es ging jetzt nur um die Rechtfertigung ihrer Second Thoughts quasi, ihrer Neustrategie. Und sie verändert ja tatsächlich etwas an ihrem Handeln. So, sie verändert nicht ihre Methodik, aber sie verändert was an ihrem Handeln.
Ja, aber in so geringfügigem Maße, dass es funktioniert nicht. Also für mich hat es null funktioniert. Du hast gerade diese Trinkspruchszene am Ende angesprochen. Das finde ich fast die problematischste Szene in der ganzen Folge. Da würde ich aber nachher noch was zu sagen. Mhm. Aber ich möchte hier jetzt nochmal betonen, wer ist Giorgio? Wir sollen hier plötzlich mit jemandem mitfühlen und die AutorInnen wollen uns dafür gewinnen, auf ihrer Seite zu sein. Und natürlich wollen sie das, denn man möchte Giorgio als Protagonist in Sektion 31 haben und einen Bösewicht als Protagonist, das traut man sich nicht. Und man traut das auch den Zuschauern nicht zu, dass die sich an einen Bösewicht als Protagonisten orientieren.
Ja, aber shady wird sie ja bleiben.
Also shady, aber halt nicht, aber halt keine Faschistin. Aber es führt hier dazu, dass wir hier zwei FaschistInnen haben, die sich über die Methode streiten, wie man ein Imperium führt. Ja. Und wir sollen uns dann einer dieser FaschistInnen zugehörig fühlen. Und wir erinnern uns, Mirror Giorgio, das ist die in der ersten Staffel diese gesamte Widerstandszelle, von der wir eben gesprochen haben, ne, dem Erdboden gleich gemacht hat. Diese Widerstandszelle, in der der Feuerwolf unterwegs war. Ne?
Und das war wahrscheinlich eine ihrer kleineren Taten.
Ja, und Burnham hat damals gesagt, das ist ein Quell der Hoffnung, diese Widerstandszelle. Ne? Mhm. Und dann bam, 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 schießt er alles kaputt. Und ich weiß noch, dass wir das damals auch schon krass fanden.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel für ganz, ganz viel, was Mirror Giorgio gemacht hat. Und das finde ich problematisch und etwas naiv auch von den SchreiberInnen, dass sie glauben, dass das funktionieren könnte. Aber offensichtlich hat es bei dir funktioniert.
Aber da können wir ja am Ende drüber reden.
Ja, auf jeden Fall. Aber hier werde ich sehr, sehr lange mit dir drüber streiten. Da musst du mir wirklich versuchen, mich zu überzeugen irgendwie.
Ach, das keine Ahnung. Ich glaube, am Ende geht's da am Ende geht es wirklich um eine Rezeptionshaltung. Entweder du denkst drüber nach und lässt es zu oder du lässt es nicht zu umgekehrt. Du denkst drüber nach und lässt es nicht zu oder du lässt es zu und denkst nicht weiter drüber nach. Also das sind so die Punkte, die wir immer mal wieder an Discovery haben, glaube ich. Mhm. Weil, also ich finde, ne, sind wir echt schon im Fazitmodus. Ich finde, schlecht geschrieben ist es nicht. Deswegen finde ich schon, dass es funktionieren kann. Aber ich weiß auch, also mir war schon klar, dass wir darüber sprechen werden und dass das am Ende eigentlich problematisch ist, was passiert.
Aber das ist schon mal gut. Jetzt haben wir das Spannungsfeld aufgemacht, indem wir diese Episode schauen werden.
Sehr wohl.
Giorgio beobachtet Michaels Leiden dann in der nächsten Szene aus ihrem Quartier heraus, und zwar auf ihrem Viewscreen. Und ihre Viewscreen ist offensichtlich ein Tantalusfeld. Kennen wir auch aus Mirror Mirror. Und damals konnte Mirror Kirk auf der ISS Enterprise Leute mit diesem Tantalusfeld mit einem Knopfdruck töten. Und das ist genau das Zitat, was Tilly hier auch bringt.
Okay.
Die kommt da ja rein und sagt, aber warum lebt Michael denn noch? Du kannst hier mit dem Knopf töten.
Hm. Ne? So. Okay, habe ich nicht verstanden. Aber muss man vielleicht auch nicht unbedingt verstehen. Aber wenn man es versteht, ist natürlich eine schöne Anspielung.
Genau. Ja, aber Giorgio sagt, nee, ich will Michael brechen. Mhm. Und deswegen beauftragt sie Tilly jetzt, sie zu verhören. Und zwar sind alle Mittel erlaubt. Ja, und als Tilly gegangen ist, wird klar, dass Giorgio jetzt Hoffnung hat, dass die dunkle Nacht im Mirror Universe endet. Das heißt, sie setzt wirklich auf Reform des Mirror Universe. Mhm. Und mit dieser Erkenntnis, dass sie da auf jeden Fall möchte, dass das Mirror Universe sich verändert, gehen wir dann in den Vorspann. So. Mhm. Und der ist ja jetzt mal ein bisschen verändert, ne?
Es ist eine Negativ quasi, haben sie genommen.
Genau, sie haben es invertiert und sie haben es auch horizontal gespiegelt. Ne?
Ach echt? Ah, okay. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Oder umgedreht.
Ja. Ne?
Vielleicht auch nicht gespiegelt, sondern wirklich umgedreht. Ja, damit wird uns quasi gesagt, ja, invertiert und hier gespiegelt, ne, das ist Spiegeluniversum.
Ja.
Ist jetzt nicht das erste Mal, dass in einer Star Trek Show das Intro verändert wurde, weil es ins Mirror Universe ging, sondern tatsächlich das zweite Mal, ne, nach In a Mirror Darkly aus Enterprise.
Ah, ich hätte jetzt gedacht, DS9 hätte das auch gemacht.
Nee, DS9 hat das nicht gemacht. Mhm. Nur Enterprise und Discovery, und ich finde tatsächlich, dass Enterprise das besser gemacht hat.
Was haben die gemacht?
Kreativer. Die haben den Song geändert.
Mhm.
Und die haben die Bilder geändert. Also im Enterprise-Vorspann sieht man ja quasi die Geschichte der Raumfahrt.
Ja.
Und die verändert sich bei im Mirror Universe natürlich in die Geschichte des Krieges quasi.
Ah, okay. Mhm.
Oder der kriegerischen Raumfahrt.
Ja, so. Ja.
Fand ich kreativer bei Enterprise gelöst. Aber schön, dass sie hier überhaupt was machen.
Ja, warum nicht? Ja, fand ich auch. Ja.
Ja, dann sehen wir einen kleinen Zusammenschnitt von Folterszenen von Tilly, Culber und O'Washington gegenüber Burnham.
Mhm.
Die ist im Hungerstreik, wird aber von Culber auch zwangsernährt. Ja. Und dann kommt Detmar sie besuchen. Denn Detmar ist ja ihre Gehilfin und das wissen offensichtlich alle. Und sie sind sich zwar bewusst, dass Georgiou zumindest zuschaut, aber trotzdem reden sie offen und Detmar empfiehlt ihr aufzugeben. Denn die Hoffnung, die sie in Lorca setzt, die scheint unbegründet, denn von Lorca hat niemand etwas gehört.
Hm.
Ich habe mich gefragt, ob das ein Hinweis darauf ist, dass wir uns in der Zeit befinden, in der Lorca ins Prime Universe übergewechselt ist.
Ich hätte es jetzt auch so verstanden, weil warum sollte man sonst den Hinweis setzen, irgendwie, dass er spurlos verschwunden ist? Klar, er kann natürlich spurlos verschwunden sein, einfach so, aber ich hatte auch das Gefühl, dass man den Hinweis setzen wollte.
Ja, nachher wird uns ja erklärt, dass Lorca auf dem Weg ist und eine Allianz zwischen Romulanern und Klingonen schmiedet.
Aber das ist ja nur eine theoretische Aussage, das weiß ja gerade auch niemand.
Ja, ist es nicht so, dass dieser Scherge da das betont?
Ja.
Weiß ich mehr genau.
Ich auch nicht.
Aber ich habe es schon ein bisschen auch so gelesen. Ne? Auf jeden Fall wollten sie uns hier Lorca nicht zeigen. Man könnte jetzt, also ich würde sogar sagen, ja, sie wollten uns Lorca nicht zeigen und haben jetzt auch nicht ewig auf Jason Isaacs rumgehackt, damit er das endlich macht, weil sie tatsächlich hier auch die letzten beiden Folgen von Michelle Yeoh in Discovery auch als Michelle Yeoh-Folgen zeigen wollten.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Natürlich hätte er jetzt irgendwie gesagt, ja, komm Leute, ich mach's pro bono. Da hätten wir wahrscheinlich nicht gesagt, ja, gut, Jason, machen wir nicht.
Vergiss es, ja. Hör auf, den Wurf zu machen.
Ich finde, Sonequa spielt das hier außerordentlich gut.
Ja, das stimmt
allerdings. Diese Folterszenen.
Ja. Ja. Ich bin sowieso in der Folge ein großer Sonequa-Fan. Aber bin ich eigentlich immer.
Ja, auch in der letzten schon. Ne? Also ja. die macht diese Mirror Burnham, die ist echt eine ganz andere Facette, ne?
Ja,
als die normale Burnham. Und
natürlich spielt oben, sie echt schön. Natürlich drüber, aber so sind sie halt. Ne? Also
sind sie, genau.
Ja.
Ja, und dieses muntere Stell-Dich-Ein bei Burnham geht weiter. Ne? Jetzt ist es nicht mehr Detmar, die vorbeikommt, sondern es ist Georgiou.
Mhm.
Und die möchte jetzt Burnhams Kindergefühle triggern und hofft auf eine Umkehr. Und sie erzählt ihr dann eine Geschichte davon, wie sie die kleine Michael immer durch ein Glühwürmchenfeld getragen hat, damit sie ruhiger wird. Und das vermisst Georgiou, diese Kindergefühle.
Mhm.
Und deswegen schenkt sie Burnham jetzt ein Einmachglas mit Glühwürmchen. Ja, findest du? Einfach so? Das ist Georgiou, das ist die Georgiou, die vor ein paar Folgen noch alle beleidigt hat, so lange, bis die Leute sie kaum noch ertragen haben?
Aber sie kann es doch auch sein. Also, nehmen wir mal an, dass Menschen verschiedene Schattierungen haben, die kann sie doch auch haben. Also, dass sie Muttergefühle hat, das hat man uns doch, das hat man so seit Staffel 1 klar gemacht. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Also es ist eine bisschen schnullige Geschichte jetzt hier irgendwie, die vielleicht auch genau das halt tun soll, ne? Also uns so ein bisschen weichkochen und Sympathien erzeugen. Aber am Ende finde ich das noch am abkaufbarsten, weil das ist vorbereitet.
Ja, nee, ich finde es eben nicht vorbereitet. Ich finde, ja, wie sie hier beschrieben wird, das ist ein ganz normaler Mensch. So, ne, das verstehe ich schon. Aber sie ist uns bis jetzt nicht als normaler Mensch gezeichnet worden. Ich finde, dass wenn Georgiou irgendwelche Gefühle für Michael Burnham gezeigt hat, dann wirkte das für sie immer wie so eine kognitive Dissonanz. Sie will das eigentlich nicht, aber sie hat sie halt. Das ist ärgerlich.
Aber ja, aber für die Mirror, also für die Prime Michael, da hat sie doch immer die Schwierigkeiten gehabt. Weil sie da halt irgendwie, weil sie eigentlich nicht ihre Michael ist und so, und weil sie da nicht zugeben wollte, dass sie da irgendwie Gefühle projiziert von ihrer Tochter und so weiter. Das war doch eine andere Kiste, oder?
Ja, das kann schon sein, dass das eine andere Kiste war. Trotzdem habe ich mir Georgiou niemals vorgestellt als jemand, der ein Baby durch ein Glühwürmchenfeld trägt.
Aber dass sie Muttergefühle hat, das wissen wir doch auch schon seit der ersten Staffel, wo sie da mit der Mirror Michael irgendwie zusammen ist und da auch irgendwie klar wird, dass sie sich lange nicht mehr gesehen haben und zwar irgendwie auch misstrauen, aber dass da eine enge Bindung ist oder zumindest bei Georgiou ein enges oder ein starkes Gefühl für die Mirror Michael.
Ja, starke Gefühle hin oder her. Trotzdem sehe ich Georgiou nicht mit Mini-Michael im Glühwürmchenfeld. Da ist doch noch ein Unterschied. Also ich kann doch einerseits sagen, ja, ich habe Gefühle für meine Kinder und andererseits sagen, ja, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der Babys durch ein Glühwürmchenfeld trägt. Und das auch noch vermisst, wenn man es nicht mehr machen kann.
Was ist eigentlich ein Glühwürmchenfeld?
Ein Feld, in dem Glühwürmchen fliegen, keine Ahnung. Es waren auch sehr, sehr große Glühwürmchen tatsächlich in diesem Einmachglas, was sie dann neben Burnham stellt.
Das stimmt, aber die waren ja auch digitalisiert.
Nein.
Die waren echt. Ja, natürlich.
Naja, ja,
ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja.
Es wirkt auf jeden Fall und Burnham ist jetzt. Ja.
Also was auch immer gewirkt hat, also vielleicht war es auch Detmar, vielleicht war es auch, keine Ahnung. Ne? Also,
ja, vielleicht war es auch alles, ne? Ja. Und vielleicht ist es auch alles Show.
Vielleicht aber, ist es auch alles Show, wer weiß das schon so genau, ihr wisst das.
Aber in der nächsten Szene sehen wir dann auch schon, wie Owo Michael zu Georgiou bringt. Und dort wirft Michael sich sofort auf die Knie und sie bittet um Vergebung und schwört ihre Loyalität. Und Georgiou greift natürlich nach diesem Strohhalm, ne? Weil so ist sie uns jetzt in den letzten 10 Minuten gezeichnet worden. Sie möchte an Michael festhalten, koste es, was es wolle. Aber, und jetzt kommt wieder die Faschistin durch, sie möchte auch einen Beweis für die Loyalität auch gegenüber der Crew. Ne? Natürlich kann man jetzt sagen, ja, sie will diesen Beweis für die Loyalität natürlich deswegen, weil die Crew sonst Michael umbringt. Sie einigen sich auf jeden Fall darauf, dass Michael mit Detmar zusammen alle Verräter tötet.
Ja.
Ja.
So. Es ist eine klassische Vorgehensweise im Mirror Universe, würde ich sagen.
Offensichtlich, ja. Kurze Bemerkung zur Optik hier. Ne? Spiegel Michael trägt hier so einen ähnlichen Gefängnis-Overall, also natürlich in schwarz, wie Prime Michael, als sie da zur Meuterei verurteilt worden war.
Gegen
Prime Georgiou. Ne?
Ah, lustig.
Also ich finde, wir haben hier sehr, sehr viele Spiegel aus der ersten Staffel. Ja, wir sehen dann, wie Detmar und Michael Leute umbringen. Als erstes stirbt natürlich Landry.
Again.
Wieso? Herr!
Naja, auf der anderen Seite werden wir sie auch nicht mehr wiedersehen, weil das, ich meine, die Reise ins Mirror Universe wird jetzt wohl mal wieder für ein längeres zu Ende sein. Vielleicht werden wir auch nie wieder zurückkehren. Das habe ich eigentlich beim letzten Mal auch schon gedacht.
Ja. Wir haben schon zweimal gesagt, wir werden sie nie wiedersehen.
Ja, das stimmt.
Abwarten.
Ja.
Ja, und dann sehen wir nicht, offscreen töten sie Bryce und dann den Rest.
Ja.
Nein, eine fehlt noch vor den Augen von Owo Tilly und Georgiou tötet Michael dann auch noch Detmar. Und es zeigt uns, wir sind hier immer noch in einem faschistoiden System und daraus macht die Folge auch keinen Hehl.
Nee, natürlich nicht.
Ja.
Wir sind hier, nee, natürlich nicht.
Also, ja.
Ja.
Ich weiß auch, dass du das nicht angezweifelt hast. Ich finde nur, Georgiou spielt dann auch diese Rolle der Faschistin immer noch sehr, sehr gut.
Ja, klar. Also allein, dass sie sie auf diesen Auftrag schickt, ne? Aber sie, ja. sie ist ja quasi auch in dieses System integriert. Also sie bewegt sich ja in einer Welt, die nun mal so funktioniert. Also ich will ja gar nicht unterstellen, dass sie das grundlegend ändern will. Ne? Das Einzige, was sie ändern will, ist ja, sie will eine andere Perspektive eröffnen für Macht am Ende. Ne? Es geht ja um Machterhalt. So. Also es geht ja, vielleicht geht es auch, ach, da können wir auch gleich darüber diskutieren, worum es auch eigentlich geht hier.
Wir sehen auf jeden Fall dann erstmal die nächste Spiegelung. Ne? Eine Spiegelung dieser der Szene, die du eben angesprochen hast, diese Ganglien-S-Szene aus der ersten Staffel.
Ja, genau.
Nur jetzt sind Kelpianer von der Speisekarte gestrichen.
Ja.
Grund, Kelpianerfleisch ist zu cholesterinreich und faserig.
Ja, würdest du das nicht auch so sehen, sagt sie dann noch zu ihrem kelpianischen Freund.
Genau, der bestätigt das dann auch und geht. Okay. Berne bemerkt auf jeden Fall, dass Georgiou ihr über diese Bedrohung, von der sie erzählt hat, zugehört hat. Ne?
Mhm.
Denn sie möchte jetzt auf jeden Fall, dass da irgendwas infiltriert wird. Und Georgiou fordert sie dann auf, von nun an die Wahrheit zu sagen. Und Burnham sagt, ja gut, dann erzähle ich dir was über Lorca. Ich weiß nicht, wo Lorca ist. Und wenn du mich jetzt nach Gefühlen fragst, schmeckt lecker, was da hier gerade auf dem Tisch liegt. Also sie lenkt schon sehr, sehr ab.
Ja, genau. Das ist natürlich auch ein bisschen scheiße gespielt von, also nicht gespielt von Soniqua, sondern ein bisschen scheiße gespielt quasi von Burnham, weil, also an der Stelle hätte ich dann schon auch Verdacht geschöpft. Dass das alles so cool ist. Also ich finde, ne? Also sie will ja gerade ihrer Mutter verkaufen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das war so ein bisschen, ich finde, das war so die erste Szene, wo es so ein bisschen bröckelte.
Ja, aber Gefühle sind natürlich ein Problem, ne? Also wie gehst du mit einer Frage nach Gefühlen um? Ne? Wenn du Ehrlichkeit heucheln willst, dann musst du an dieser Stelle halt, kannst an dieser Stelle nicht sagen, nö, Gefühle, ich nicht. So.
Du weißt gar nicht, was das ist. Ja.
Das glaubt dir keiner dann.
Ja, das stimmt.
Aber hast du zu diesem Zeitpunkt, als du die erste Folge gesehen hast, an die Loyalität von Burnham denn schon geglaubt?
Nee, nicht wirklich. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, was die Folge jetzt dramaturgisch mit mir machen will, weil ich finde, dass sie mich ganz gut reingezogen hat und deswegen haben wir, glaube ich, auch eine andere Rezeptionshaltung gehabt. Mhm. Aber ich habe an der Stelle nicht getraut, nee. Also ich habe, also es wäre auch irgendwie zu einfach gewesen, aber ich habe jetzt auch noch nicht direkt an den nächsten Hinterhalt geglaubt, aber ich habe ihr nicht getraut zu diesem Zeitpunkt. Also für mich hätte da noch irgendwas passieren müssen. Entweder das, was passiert ist, oder halt irgendwas anderes, was sie dann zusammenschweißt oder so.
Ich auch nicht, weil die Probleme ja auch immer noch da waren. Ne? Ja. Georgiou ist Michael einfach eine zu weiche Faschistin.
Ja. Ja, man hätte es ja auch irgendwie anders drehen können. Also man hätte ja noch irgendeine krasse Extremsituation in die beide geraten und da noch irgendwie, weiß ich nicht, dann vielleicht auch ein Brainwashing gegenseitig nochmal stattfinden lassen können oder was auch immer. Also, oder sie dann am Ende auch beide verunfallen lassen, aber vorher hätten sie noch irgendwelche Erkenntnisse gehabt über ihr gegenseitiges Weltbild oder was auch immer. Sowas hätte man ja auch machen können. Aber es kam ja anders.
Und ich möchte nochmal betonen, du hast jetzt schon mehrfach von dieser unterschiedlichen Rezeptionshaltung gesprochen.
Ja.
Ich kritisiere, ne? Ich werde nicht zerreißen. Ich werde am Ende nicht zerreißen.
Sehr wohl.
Also jetzt nur, wenn ihr da glaubt, dass ich gleich am Ende den großen Hammer raushole und alles zerreiße, das werde ich nicht tun.
Das Tischtuch ist zerschnitten, Andreas.
Spiegellocker verwendet den Alias Vikar.
Mhm.
Also Pfarrer.
Wie übersetzt sie es noch gleich? Stellvertreter oder sowas sagt sie doch,
ja,
oder?
Ja, irgendwie so. Ja,
als genau. Stellvertreter. Also sein Stellvertreter ist er selbst.
Ja, weil Stellvertreter Gottes auf Erden oder sowas. Ne?
Ah, okay. Könnte sein. Ja, genau, stimmt.
Ich muss mal gerade kurz...
weg.
Vikar leitet sich von Lateinisch Vicarius, Statthalter, Stellvertreter ab.
Aha.
Bischofsrang, der den Ortsbischof unterstützt, keine eigene Diözese.
Also ja. Hilfs-Sheriff.
Katholische Kirche, Inhaber eines Stellvertretungsamtes, dem bestimmte Befugnisse übertragen worden sind. Okay, also es ist auf jeden Fall ein Pfarrer, aber dem Wortsinn nach ein Stellvertreter. Okay, ja. Dann ergibt das Ganze natürlich Sinn. Ja. Warum er sich so nennt, ist mir zwar nicht klar, aber gut.
Ja, es ist jetzt nicht so der unauffälligste Name oder weiß ich nicht. Also ich könnte sich halt auch irgendwie Horst nennen oder Detlef.
Okay.
Ja, ich meine, wenn du untertauchen willst und möglichst unauffällig unterwegs bist, dann nennst du dich auch nicht Vikar. Und wie heißt du? Vikar!
Sie hätte sich Pika nennen können. Oh, okay, so. Saru macht Giorgio die Haare und er sagt jetzt, er möchte den Dienst quittieren, weil er sein Waharei ansteht. Waharei, ne?
Das ist War.
Star Trek Friseure. Entschuldigung.
Falls ihr den Adventskalender boykottiert, diese Folge solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Das ist, da sind wir nicht witzig, sondern ihr.
Genau. Saru glaubt auf jeden Fall, dass er ja verrückt wird, wenn dieses Waharei durchläuft. Aber Giorgio sagt ihm jetzt die Wahrheit über das Waharei und erzählt ihm auch von Prime Saru. Ne? Mhm. Also er ist ja gar nicht Saru, aber
ja.
Ne? So. Zumindest weiß er das nicht. Und er gibt Mirror, und sie gibt Mirror Saru damit das Gefühl, dass seine Schwester und Familie noch leben könnten.
Was er nicht so richtig geil findet in dem Moment, ja.
Genau, wenn es denn anders gelaufen wäre. So. Also sie sind hier also schon tot. Das ja. wird uns hier deutlich gemacht. Und damit danach konfrontiert Saru dann Giorgio und sagt, du bist keine Terranerin. Und dann erschreckt sie. Ne? Mhm. Weil in ihrer eigenen Perspektive ist sie das natürlich. Ne? Sie möchte das Universum verändern, sodass es passt. Aber an ihrer Identität als Terranerin wollte sie ja festhalten. Ne? Und,
ja, klar.
Jetzt hat sie ein Problem, weil ihre Identitätszweifel sind ja jetzt gesät. Ne? Und deswegen überprüft sie dann sicherheitshalber auch nochmal das Armband und sagt, ah ja gut, okay, grün, ich bin also noch nicht tot, Gott sei Dank.
Ja, aber sie ist, das ist natürlich auch so ein bisschen das Band nach draußen, ne? Das Band des in die Föderation, in das Brainwashing, ja. was sie quasi unterlaufen hat, in den Spiegel, in den sie jetzt gerade guckt, durch Saru, weil sie weichgespült wurde durch die Regeln oder durch das Verhalten der föderalen Freunde quasi oder Kollegen oder mit an Bord seienden Mitschiffmenschen. Meine Herren, ach, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Und sie halt dann jetzt so ein bisschen die Weichspül-Imperatorin ist. Also im Prinzip das, wofür sie Michael hält.
Aber sie wirkte doch nicht in den letzten Folgen Discovery vor dieser Doppelfolge, wirkte sie doch nicht, als wäre sie jetzt großer Fan dieses Universums.
Nee, ist sie, glaube ich, auch gar nicht. Aber irgendwie hat das irgendwas mit ihr gemacht. Also das will man uns ja zeigen, oder? Sie hat jetzt nicht irgendwie plötzlich festgestellt, dass das alles geil ist, was da passiert. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen um Michael, also die Prime Michael. Das sagt sie ja auch irgendwo an einer Stelle, dass Prime Michael ihr gezeigt hat, dass in Michael viel mehr steckt. So, auch viel mehr Schleue, viel mehr Loyalität.
Ja.
Loyalität. und darum geht es ja eigentlich. Also es geht, glaube ich, primär hier auch um die Beziehung zwischen ihr und Michael und das, was diese Beziehung mit ihr gemacht hat.
Aber
und das ich sage nicht an dieser Stelle, dass die Beziehung zu Michael dafür gesorgt hat, dass sie weniger Imperatorin ist. Ne? Du hast ja völlig recht, sie ist weiterhin Faschistin. So, ne? Aber da ist ein Keim in ihr, der für eine Veränderung sorgt. Und die nimmt sie jetzt gerade durch Sarus Spiegel wahr.
Ja, also natürlich ist dieser Keim da, ne? Aber die Frage ist, wie stark er schon gekeimt hat.
Gut. Keine Keim.
Keim und Abel. Auf der Brücke meldet Ariam auf jeden Fall, dass sie eine verschlüsselte Nachricht an Lorcas Pseudonym von Duggan abgefangen hat. Und der ist laut Burnham einer der besten Lieutenants von Lorca. Die Nachricht stammt von Riser 6 Stunden vorher. Mhm. Und gegen den Willen Tillys lässt Giorgio die Discovery jetzt dahin bringen. Ja. Hm. Tilly wäre nämlich gerne einfach mit Burnham dahin geflogen mit einem Shuttle. Gut.
Ja, aber da hatte, glaube ich, vielleicht auch Giorgio kurz die Sorge, dass Michael da vielleicht nie wieder zurückgekehrt wäre. Und ich glaube, Tilly.
Ja, oder Tilly nicht.
Oder Tilly nicht, aber ich habe so eher das Gefühl, dass Tilly ein, nach wie vor ein Dorn im Auge ist, dass Michael überhaupt lebt.
Ja, genau. So, wir kommen dann sofort im, auf Riser an, beziehungsweise im Orbit von Riser. Im Mirror Universe hat Riser auf jeden Fall Ringe. Mhm. Wir kennen Riser ja aus dem Prime Universe, ne? Also,
als Rikers zweite Heimat.
Genau, allerdings zum ersten Mal, glaube ich, in Captain's Holiday, in der wo Picard da Urlaub macht und Riker so eine Statue mitbringen soll, womit Riker ihn quasi in
ja, Paarungsbereitschaft in versetzt.
Paarungsbereitschaft versetzt hat, genau. Durch die Blume. Genau. Sehr, sehr schöne Folgen mit Riser. Auch bei DS9 gibt es noch sehr, sehr schöne Folgen mit Riser. Ob das jetzt im Mirror Universe auch ein Vergnügungsplanet ist, wissen wir nicht.
Nee.
Ich will auch nicht wissen, wie im Mirror Universe ein Vergnügungsplanet aussehen würde.
Vielleicht anders.
Mit Sicherheit. Gut, aber sie gehen ja auch gar nicht auf Riser, sondern sie bleiben im Orbit. Da finden sie nämlich relativ schnell Duggan und können den auch sehr, sehr schnell außer Gefecht setzen. Und Giorgio befragt ihn dann und sie erfährt, was Lorca macht. Er schmiedet nämlich eine Allianz zwischen den Klingonen und Romulanern, um Giorgio zu stürzen.
War eine ein schönes Zwiegespräch, wie ich finde. Ich so, oh Mann, ich hatte doch gerade erst meine Engine repariert, Mann, ja. Und dann hat sie ja irgendwie sowas gesagt wie ein Meister, nur Übung macht den Meister. Auf Englisch ja, war es genau. Irgendwie schöner, in der Richtung. War aber nett, fand ich ganz nett.
Ich finde die Idee nett, dass die Klingonen und Romulaner jetzt hier eine Allianz im Spiegeluniversum bilden.
Ja.
Wir haben nämlich die 2250er Jahre und in den 2260er Jahren machen die das tatsächlich auch im Prime Universe. Also keine richtige Allianz, aber sie arbeiten zusammen. Es gibt so eine TOS-Episode, die heißt The Enterprise Incident. Und da haben die schon begonnen, Technologie zu teilen.
Was man sich so gar nicht vorstellen kann, ne? Ja.
Ja, aber sie sehen halt beide, dass die Föderation sehr, sehr mächtig wird und sie müssen irgendwie die Föderation durcheinander bringen. Und deswegen teilen sie sich gegenseitig Technologie. Ja. Das heißt, auch hier wieder eine Spiegelung. Wohl eher eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Universen.
Stimmt, ja.
Ja, Burnham lässt Duggan dann in die Brick beamen. Und dort witzelt er vor versammelter Mannschaft über Georgiou und ihre Schwäche.
Und auch ihre körperliche Statur.
Ja, genau.
Im Fernsehen siehst du größer aus.
Ja, so ungefähr. Ne? Und er betont dann, dass man Burnham auch nicht trauen kann. Und die sagt, doch, kann man. Wenn ich will, ne? Und reißt mit diesem Satz dann die Szene an sich. Sie richtet die Waffe auf Georgiou, schießt aber vorher noch kurz Duggan in den Kopf. Und in dem Moment übernehmen dann auch Rhys, Ariam und Culber die Szene mit. Die erschießen nämlich die Wachen der Leibgarde. Und wir sehen, das war eine Falle.
Ups.
Georgiou appelliert nochmal darauf, dass Michael sich immer noch anders entscheiden kann, aber Michael sieht das nur als weiteres Zeichen der Schwäche. Aber Georgiou hat auch noch ein Ass im Ärmel, ne? Und sagt, ja, so richtig konnte ich dir nicht vertrauen, deswegen hier ist mein Ass, ne? Und dann kommen Tilly, Owoshiken, Saru und noch ein weiterer Kelpianer rein. Ja, Burnham schafft es dann zwar, diesen einen Kelpianer zu töten, aber Saru tötet Culber. Ein seltsamer Satz, soll ich das mal aussprechen? Saru tötet Culber, Tilly tötet Ariam, Owo tötet Rhys.
Ja. So läuft das im Mirror Universe, ja.
Genau, dementsprechend hat Team Georgiou weiterhin Überhand. Die gerät jetzt in den Schwertkampf mit Michael. Und gewinnt da relativ schnell, kann ihr dann aber nicht die Kehle durchschneiden, mal wieder. Ein wenig später sticht Burnham ihr dann einen Dolch in die Schulter. was dann im Endeffekt dann doch dazu führt, dass Georgiou Michael ein Schwert durch den Bauch rammt.
Und das wäre dann nah an der Vision, die wir gesehen haben, ne?
Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Vision tatsächlich Sand zeigt, der ja auch später nochmal angesprochen wird. Und wir diese Auflösung in Sektion 31, in der richtigen Sektion 31-Serie sehen werden. Ich würde eher sagen, das hier war tatsächlich einerseits die Erinnerung daran, dass Georgiou die Mirror Michael ja auch schon mal umgebracht hat. Ne? Hm. Das haben wir also offscreen. Aber auch an den Tod von Lorca, der ja auch mit diesem Schwert durchbohrt wurde.
Hm. Ja, stimmt.
Ja, und Georgiou und Michael liegen jetzt beide nebeneinander und sterben.
Und es gibt noch so ein kurzen Moment, wo sie dann Michael sagt, ne? Was glaubst du, was da passiert ist? War das dann Erkenntnismoment? Also es war kein also eher so ein fragendes Michael, finde ich, war das.
Nee, ich glaube, es ist einfach dieses, natürlich wollte sie das nicht. Hm. Sonst hätte sie es ja schon mehrfach tun können.
Ja, ja, klar.
Und sie bereut das natürlich jetzt, aber was sollte sie tun? So an dieser Stelle.
Ja.
Ist das Fanservice eigentlich, wenn sie Sonequa Martin-Green hier mal sterben lassen?
Du bist ein Assi, ey.
Ja, nicht für uns. Aber kennt ja vor allen Dingen in Teilen des deutschen Fandoms die Rezeption von Michael Burnham.
Ja, aber das sind ja auch die deutschen Fans, die irgendwie. Also ich weiß auch nicht. Also jedem seine Meinung, bitte. Aber ich glaube nicht. Erstens glaube ich, dass in den USA Michael besser angenommen wird. Und zweitens glaube ich nicht, dass sie, wenn deutsche Fans Michael doof finden, sie deswegen mal. Sie mal eben töten, mal abgesehen davon ist es ja doch eine deutlich andere Michael, die hier umgebracht wird.
Ja, gut. Dann schiebe ich den Gedanken des Fanservice an dieser Stelle wieder noch ganz, ganz weit.
Bitte darum. Oh
Mann. Ja, aber ich habe schon gesagt, beide sterben. Ne? Georgiou stirbt auch und Saru hält sie dabei im Arm, denn er hat jetzt das Wahrei durchlaufen, das haben wir auch vorher schon gesehen, als er Kalber an die Decke geknallt hat.
Ja.
Er ist auf jeden Fall jetzt fit.
Ja.
Und Georgiou stirbt, die Augen gehen zu und sie erwacht wieder. Jetzt können wir eigentlich schon wieder den Discovery vorspannen, aber im Prinzip, nein, es ist auch bis zum Ende tatsächlich, spielt es noch sehr, sehr viel mit dem Fortgang der Handlung rund um Georgiou. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben hier im Sektion 31 Modus.
Hm? Ich hatte es schon im Anschlag. Ja, aber gut, ich beruhige meinen Zeigefinger wieder.
Wie du magst.
Ja, das ist in Ordnung.
Sie erwacht auf jeden Fall wieder auf Dannis 5 und bei ihr sind dann Carl und Michael.
Mhm.
Und es sind tatsächlich nur wenige Momente vergangen.
Zumindest für die anderen beiden, aber, ja.
Genau, währenddessen hat sie 3 Monate erlebt, wie ihr Fitbit auch nochmal anzeigt.
Und ja.
Karl redet weiter in lustigen Rätseln. Mhm. Ne? Also, ja, was hast du denn erwartet, wenn du durch eine Tür gehst? Ne?
Ja.
Bist du durchgegangen?
Ihr müsst euch mal mit Technologie auseinandersetzen und so, ja.
Genau. Aber seine Zeitung hat sich geändert. Das Schicksal von Georgiou scheint nun wieder offen. Zumindest bis morgen. Allerdings leidet Georgiou noch immer darunter, dass ihre Moleküle flüchten.
Ja.
Und sie hat ja gedacht, das würde sie heilen, aber. Tut's nicht. Und als Michael Carl dann erneut fragt, wer Carl denn eigentlich ist, und jetzt mal ernsthaft.
Ne? Jetzt sag doch endlich mal, ey, Mano.
Gibt er sich dann zu erkennen. I'm the Guardian of Forever.
Ja, du hast recht gehabt. Du hast recht gehabt.
Der Hüter der Ewigkeit.
Ja.
Und ich find's ganz nett. Also es ist ein Ich betone nochmal, der Guardian Forever, zum ersten Mal gesehen in der TOS-Episode The City on the Edge of Forever.
Ja.
Die Discovery-Autoren haben sich jetzt in der Sekundärliteratur beziehungsweise in der Talkshow, die immer nach Discovery läuft mit Will Wheaton, ne, Ready Room, haben sich erklärt, der Name Carl ist ein Name zu Ehren von Carl Sagan,
mhm.
Den berühmten Weltraumforscher. Kann man ihn so nennen, Carl Sagan? Oder ist es nur ein Wissenschaftskommunikator? Der hat ja immer diese Sendungen gemacht.
Ich kenne ihn nicht.
Ist Astronom. Ist tatsächlich Astronom. Aber der hat so Sendungen gemacht. Hier Kosmos zum Beispiel.
Okay.
Laufen auch noch Sachen auf Netflix. Neil deGrasse Tyson ist so ein bisschen in seine Fußstapfen getreten.
Mhm. Okay.
Ja. Also ich glaube, in den USA kennt ihn jeder. So. Wenn der Wächter seinen Namen ausspricht, hören wir tatsächlich die Stimme von Bartell LaRue.
Ist ein schöner Effekt, ne? Fand ich ja. Richtig gut, ja.
Das ist die Originalstimme von 1967.
Mhm.
Finde ich schön, dass sie das hier eingebaut haben.
Ja, fand ich auch echt nice. Schöner Moment, ergreifender Moment nahezu.
Ja. Ja, fand ich auch. Finde ich wirklich toll. Wir wissen ja damals das Skript zu The City on the Edge of Forever, die Episode könnt ihr auch gerne mal hören, wir haben sie ja besprochen. Als, glaube ich, unsere erste Lieblingsfolge, wenn ich mich richtig erinnere.
Das könnte sein, aber auf jeden Fall eine der ersten.
Oder die zweite.
Ja. Ja.
Das war eine Erfindung von dem großen Science-Fiction-Autor Harlan Ellison. Aber der Guardian hier verhält sich ja so ein bisschen anders als in TOS. Ne? In TOS war er einfach nur so ein Tor zur Geschichte.
Und aber passiver,
hier ist er ja. Ja, auch passiver, genau. Mhm. Aber hier ist er ja tatsächlich ein Tor zu einer anderen Dimension auch.
Mhm.
Und das passt, ehrlich gesagt, und das ist so eine kleine Ehrung auch nochmal von Harlan Ellison, weil das zu Ellison passt.
Mhm.
Weil das hatten wir damals auch bei der Besprechung von City on the Edge of Forever erzählt, in diesen Originalversionen, die der für diese Episode geschrieben hat, für jede dieser Zeitreisen in alternative Universen.
Ah, okay.
Und dann verschwindet die Enterprise und dann wurde die Enterprise irgendwann durch ein Piratenschiff die US oder ISS Condor ersetzt. Also das war nicht genau das Spiegeluniversum, aber die Idee, dass Kirk zu seinem eigenen Raumschiff in einem Paralleluniversum beamt, ist natürlich ähnlich.
Ja, so. Das stimmt.
Und wer das nochmal nachlesen, es gibt tatsächlich eine Comic-Adaption von dem ursprünglichen Plan, den Harlan Ellison mit City on the Edge of Forever hatte. Von IDW gibt es so eine Comic-Adaption.
Ne? Witzig, okay.
Irgendwas über die Condor, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich kann mal kurz gucken, ob ich das jetzt rausfinde. IDW Comic The City on the Edge of Forever Condor. Ja. Gibt es tatsächlich. Es heißt einfach Star Trek City on the Edge of Forever.
Ach, lustig, okay.
The Original Teleplay? Nee.
Und kann man das noch kaufen?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Das ist natürlich mein erster Suchbegriff, mein erstes Suchergebnis hier gewesen. Keine Ahnung, ob es das wirklich ist.
Aber
ich glaube, wir können mal suchen. Es gibt irgendwo auf jeden Fall dieses Comic. Ich wette, man kann das doch irgendwo bekommen. Es kostet wahrscheinlich ziemlich viel, aber wer das von euch findet, das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns.
Ne? Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend. Finde ich cool. Ja.
Mit der Enthüllung, dass Carl der Guardian of Forever ist, können wir nachher noch drüber sprechen. Wir gehen aber erstmal wieder zurück zur Discovery tatsächlich. Und da haben wir ja vergessen, Adira, ne? Die.
Da war ja noch was, genau.
Genau, Dave war gerade am Verzweifeln, denn die schaffen es einfach nicht, sich in die Key-Eth zu hacken. Wir erinnern uns, das Kelpianer-Schiff im Verubin-Nebel.
Ne? Ja. Das, da
hatten wir schon wieder völlig vergessen.
Ja, total. Also mein Gott, das ist ja auch irgendwie gefühlt anderthalb Folgen her.
Ja. Und auch genau anderthalb Folgen her.
Ja, stimmt.
Theorie von Stamets, vielleicht ist das Schiff gar nicht mehr da.
Mhm.
Die Frage ist aber dann, wer das Signal sendet.
Schwierige Theorie, fand ich auch irgendwie so, hä? Also ich habe danach nicht mehr viel verstanden, aber die Frage fand ich irgendwie seltsam. So, hä? Aber die haben ja nicht eh noch gesagt, in der letzten Folge haben sie doch gesagt, der sendet immer
ja. noch. Ja, Reno kommt dann dazu.
Ja.
Und sie ist gut im Süßholz raspeln. Ne?
Ha, ha, ha.
Nein, ist sie nicht, aber sie kaut Süßholz tatsächlich und sie beschwert sich darüber, dass ihr der Strom abgezapft wird für diese ganzen Experimente, die Adira und Stamets da machen. Und schön, dass jetzt in Serie jetzt mal thematisiert wird, dass sie ständig für ein paar Folgen verschwindet.
Stimmt, genau. Wo warst du denn die ganze Zeit? Mann, ey.
Ich liebe das, wenn sowas, wenn da endlich mal diese vierte Wand so ein bisschen durchbrochen wird und einfach mal Stamets sagt immer, wie lange habe ich dich, ich habe dich seit dem Anfang der Tage nicht mehr gesehen irgendwie. Ne?
Ja.
Ja, aber es ist ein bisschen problematisch, was sie dann sagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da müsst ihr vielleicht nochmal helfen, weil ihr natürlich in Techno-Babble-Verstehen meistens ein bisschen besser seid als wir. Ich finde, dass sie, also sie erklärt, dass sie das Schiff umbaut und zwar von Warp-Plasma-Leitungen zu vollpolaren Ionenleitungen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Auf jeden Fall, das Warp-Plasma, das eine ist, habe ich auch so verstanden, was das Neue ist, habe ich nicht wirklich gerafft.
Also, polarische Ionenenergie ist eine total flüchtige Form von Energie, die kommt in Voyager vor. Und zwar in einer Folge, also
schwierig, diese
ja, es ist total schwierig. Polare Ionen sind in der Lage, Kettenreaktionen im Subraum auszulösen.
Oh.
Und das Problem ist, so eine Reaktion hat das Potenzial, den ganzen Planeten zu zerstören, alles Leben innerhalb von Sekunden zu verdampfen.
Oh.
Und es schafft Subraumfrakturen.
Oh.
So, und das ist problematisch, wenn sie das wirklich tut.
In der Tat.
Uns wird das in der Murmeltiertag-Episode bei Voyager erzählt, Time and Again. Da explodiert irgendwie immer ein ganzer Planet und Milliarden von Leuten sterben. Und dann werden Janeway und Paris wieder an den Anfang gesetzt und müssen das irgendwie verhindern. Und das mehrfach. Time and again. So.
Also ich habe mir da auch mehrere Fragen tatsächlich gestellt, ohne dieses Wissen, weil das klingt so ein bisschen so, als hätte sie sich das selber überlegt, dass sie das jetzt mal macht. Und warum weiß Stamets nichts davon? Okay, er ist nicht der Chefingenieur, aber keine Ahnung, irgendwie hat man ja doch das Gefühl, er hat so ein bisschen Durchblick, was dieses Schiff angeht. Und warum haben wir da sonst noch nichts von gehört? Oder, also keine Ahnung, ist das alles offiziell, was sie da tut? Und jetzt mit dem Wissen finde ich es tatsächlich auch ja noch problematischer. Was ist denn, wenn Techno Terror den Burn ausgelöst hat?
Ja, es liegt natürlich nahe, wenn man diese gesamte Hintergrundgeschichte hört. Auf der anderen Seite ist das ein bisschen zu beiläufig, als dass es eine größere
Das stimmt allerdings.
Größere Rolle spielen würde, oder? Aber wir sollten es zumindest, ne? Ich betone nochmal, wir sollten es vielleicht in den Hinterkopf abspeichern.
Speicher das mal.
Ja. Sehen irgendwann aus wie die Coneheads, weil wir so viele im Hinterkopf haben.
Aber dann so quer, also nicht nach oben, sondern nach. Ja, egal.
Und wer von euch erinnert sich noch an die Coneheads, Leute? Ich hatte mal einen Onkel, der sah so aus.
Oh Gott.
Ja, es gibt noch eine kurze Beschwerde von Adira über das Essen im Maschinenraum, aber der schönste Satz überhaupt, das ist kein Essen, das sind Süßigkeiten, quasi ein Accessoire.
Ja, schön. Ja.
Gefällt mir gut, vor allen Dingen in der Adventszeit.
Absolut.
Dann kommt Book dazu und mit ein wenig Techno-Babble macht er deutlich, dass er eine Lösung für das Hacking-Problem hat, und zwar mit Hilfe eines Emerald Chain Tools. Wenn ich richtig verstanden habe, ist das quasi ein WLAN-Verstärker.
Ja, genau, ein Repeater. Ich glaube, es heißt auch sogar Repeater. Irgendwie Subraum, bla, irgendwas, Repeater, was auch immer. Und er hat das Handbuch gelesen.
Ja, toll, ne?
Ja. Und die Verhaltensregeln, weil er spricht der Techno-Terror-Dings auch nochmal an auf das Essen hier. Das Essen hier nicht untersagt.
Ja, und er sagt nicht Ei, Ei.
Und er sagt nicht Ei, Ei. Wow, toller Typ. Er scheint sich wirklich vorzubereiten.
Ja, er will sich halt nützlich machen und es klappt sogar. Ne? Aber Stamets ist immer noch skeptisch und kriegt dafür noch einen Spruch von allen eigentlich.
Ja.
So ungefähr. Also, wunderbare Szene. Wirklich wunderbar traumhafte Szene. Die Dynamik von den Vieren, das ist ja fast noch besser als alles, was vorher zusammenkam.
Ja.
Dass Book jetzt auch noch dazu kommt mit seiner Piratenmethodik und Adira, die quasi da steht und sieht, wie ihr Papa beleidigt wird. Also das ist toll.
Ja, ich find's auch. Ich finde, das war auch eine endlich auch nochmal irgendwie eine etwas aufmunterndere Szene nach diesem ganzen darken Scheiß da.
Ja, also die Szene fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Mehr Tignotaro.
Ja, das ist ja keine Neuigkeit.
Okay, aber dann gehen wir nochmal zurück auf Dennis Five. Der Guardian of Forever erklärt sich Burnham jetzt und er sagt selber, er ist in Space-Time-Portal. Und er erklärt dann nochmal, ja, früher war es sicher. Ne? Er hat gesagt, kommen Sie durch, ziehen Sie einfach an und wenn Sie die Geschichte nicht vermasseln, also sonst müssen Sie sie halt reparieren. Ne? So. Das ist eine ganz klare Bemerkung auf Kirk und Spock. Ne? Ja. Und wahrscheinlich bezieht es sich nochmal konkret auf Spock in Yesteryear. Allerdings sprach da übrigens James Doohan den Guardian.
Aha. Sehr witzig.
James okay. Doohan hat, glaube ich, unfassbar viele Rollen gesprochen in der Animated Series, weil der so ein Sprachkünstler war.
Ach, wusste ich nicht. Cool.
Also alleine in Yesteryear hat er, glaube ich, 7 Rollen gesprochen, wenn ich mir das richtig durchgelesen habe.
Geil.
Also, ihr wisst, ne, James Doohan hier, der Scott-Darsteller, ne?
Scotty.
Ja. Ja, nach dem temporalen Krieg hat sich der Guardian zurückgezogen, und zwar auf einem Planeten am Ende des Universums, wo man ihn halt nicht finden kann, außer man hat das Wissen aus den Sphärendaten. Mhm. Und dann könnte man seine Position triangulieren mit dem Wissen natürlich von den heutigen Datenbanken, Föderationsdatenbanken.
Und das ist so ein bisschen die Erklärung, warum die überhaupt da sind.
Genau.
Ist auch ganz schön, dass sie die noch geliefert haben, wie ich finde.
Ja, genau. Also dass da vor allen Dingen, dass niemand anders ihn finden kann, ne? Weil ja. Die Gesetze im temporalen Kalten Krieg, beziehungsweise im temporalen offenen Krieg auch,
ja.
Hätten das ja auf jeden Fall verhindern müssen. So. Ja, und dann erklärt er, dass er Giorgio als Test ins Mirror Universe geschickt hat. Ein Test, ob sie sich schon so sehr verändert hat, dass man sie auf das normale Universum loslassen kann. So, und er findet, dass sie bestanden hat, auch wenn das Ergebnis nicht besser ist. Im Endeffekt.
Ja, also sie sagt ja also auch, ne, es hat ja alles nichts gebracht, weil sie hat ja Michael immer noch umgebracht. Und an der Stelle kann man natürlich, also wer weiß gar nicht, also an der Stelle willst du bestimmt auch diskutieren, an der Stelle kann man natürlich diskutieren darüber, ob es dann jetzt hier wirklich bei dem Guardian of Forever um Michael gehen sollte oder nicht. Also dass es ihr um Michael geht und dass diese ganze Geschichte im Mirror Universe sich um Michael dreht und dass sich auch die ganze Georgiou-Verwandlung meiner Meinung nach um Michael dreht. Okay, aber eigentlich sollte der Guardian ja irgendein anderes Interesse haben, weil er will ja irgendwie wissen, ob Georgiou ein besserer Mensch geworden ist oder ein anderer Mensch geworden ist. Keine Ahnung, ob es darum geht, ob sie ein besserer Mensch geworden ist. Es geht ja eigentlich nur darum, ob sie klarkommt in einer anderen Zeitlinie im Prime Universe, ohne dass sie alles einreißt.
Ja, und dementsprechend ging es ihm doch nicht um Michael. Also er sagt ja auch, du hast es versucht. Ne? Und
ja, aber ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du sowas sagst wie, die Nummer war ein bisschen dünn, so, weil an der Stelle vom Guardian hättest du jetzt vielleicht gesagt, so, ja, aber du bist immer noch eine faschistoide Imperatorin gewesen und hast in den 30 Tagen, die du auf deinem Fitbit-Armband gespeichert hast, 250 Menschen auf dem Gewissen. Aber darum geht es ihm auch
tatsächlich
nicht.
Ja, das ist nicht mein größtes Problem tatsächlich. Also ich muss hier auch nochmal über das Ergebnis reden. Ne? Das ist auch ein großes Problem, das habe ich ja eben schon angesprochen, aber das Ergebnis hier, im Ergebnis sind nun im Mirror Universe die Kelpianer aufgeklärt.
Ja.
Hm? Waren sie vorher nicht. Giorgio und Michael sind tot.
Ja.
Giorgio war es vorher nicht.
Ja.
Culber, Detmar, Reese sind tot, mögen vorher auch schon tot gewesen sein, wissen wir nicht, weil wir die Discovery niemals gesehen haben im Mirror Universe. Landry ist nicht in der Zelle, wenn Lorca zurückkommt. Schwierig.
Mhm. Und Lorca lebt.
Lorca lebt. Gut, aber das darf er ja auch, ne? Mhm. Weil das ist tatsächlich etwas, was ja nachher noch eine Rolle spielt. Aber Stamets kann man dort nicht mehr finden. Ne? Mhm. Und dementsprechend hat sich die Zeitleiste im Mirror Universe völlig verändert. Und das muss doch auch Auswirkungen auf das Prime haben, weil die Discovery sich jetzt nun gar nicht mehr so entwickeln kann. Ne? Denn ohne Mirror Stamets, wenn wir uns mal daran erinnern, wären die überhaupt nicht zurückgekommen. Mirror Stamets hat damals die Idee gehabt, diesen Sporenreaktor, der an der Charon hängt, dafür zu nutzen, um quasi so eine Reaktion zu machen, dass sie zurückfliegen kann.
Und wir müssen uns hier quasi vor diesem ganzen Bums bewegen, sonst hätte dieser Verrat ja nicht stattfinden können. Ne?
Genau, Wir bewegen uns auf jeden Fall davor. Und deswegen muss ich sagen, ich mag den Guardian of Forever. Ich finde auch, dass der Guardian of Forever eine gute Methode ist, um Giorgio wieder in die alte Zeit zurückzuschicken. Aber wie das hier gemacht worden ist, ist fahrlässig. Und diese großen Story-Probleme werden in Kauf genommen, um Giorgio wieder in die alte Zeit zurückzuschicken. Aber warum hat man dann im Mirror Universe nicht darauf geachtet, dass das nicht so einen riesen Schaden nimmt?
Ja, sie haben ja wirklich im großen Stil die Leute da ausgesägt, ne?
Ja, das ist ja, also mit den Discovery-Leuten, das ist ja kein großes Problem, dass man die getötet hat. Aber zumindest Landry hätte irgendwie über... also wenn die Landry einfach nicht umgebracht hätten, sondern in so eine Agoniezelle gesperrt hätten, ne? Alles gut, weil da findet sie Lorca später. Gut, auf der Charon, aber mein Gott.
Ne? Ja.
Und Stamets hätte auch nicht sterben dürfen.
Also Stamets ist vielleicht noch das größere Problem, ne?
Ja, voll, weil ja. So kommt die Discovery nicht mehr zurück.
Ja. Naja, vielleicht machen sie da ja noch irgendwas zu. Vielleicht sagen sie da ja noch irgendwas zu. Vielleicht ändert sich ja noch irgendwas, wer weiß.
Ja, und außerdem, ne, Giorgio wird jetzt zurückgeschickt, das sehen wir jetzt gleich.
Ja.
Was macht denn das mit der Prime-Timeline? Da müssen wir dann wirklich sagen, dann muss die schon so gewesen sein. Das wäre natürlich trackig. Ne? Also wenn die ganze Zeit, wenn sie irgendwie in den Datenbanken geguckt hätten, gesehen hätten, dass Giorgio auf jeden Fall wieder in der Prime-Timeline aufschlägt.
Mhm.
So.
Naja. Aber das ist jetzt natürlich, ne, das kannst du jetzt nicht mehr nachvollziehen. Jetzt vorbei, ja.
Ja. Gut, der Guardian stellt jetzt sein Portal auf eine Zeit ein, in der Mirror und Prime noch nicht so weit voneinander entfernt sind.
Mhm. Also es ist damit ganz, also relativ klar, dass wir von der Vergangenheit reden, ne?
Genau. Und können wir mal davon ausgehen, dass wir tatsächlich von einer Vergangenheit reden, in der die Discovery gerade in die Zukunft geflogen ist? Würde ich jetzt mal tippen.
Mhm.
Das ist dann auch die Zeit, in der Giorgio nicht auseinanderfällt. Und der Guardian betont nochmal, ja, Michael kann nicht mitkommen, die gehört hierhin. Ne? Also verabschieden sie sich. Und Michael identifiziert Giorgio dann tatsächlich nochmal mit Captain Giorgio. Ne? Du bist meine Philippa. Und die wiederum erinnert sich an San. Und dessen Story werden wir wohl in Sektion 31 dann zu hören bekommen.
Mhm. Ja, aber Michael sagt auch nochmal ganz klar, hier, meine Gefühle für dich gelten auch dir. Ne? Also nicht nur, es ist nicht nur eine Projektion quasi von meinen Gefühlen für Prime Giorgio.
Ich habe das aber sogar so verstanden, dass, also nicht als Projektion, sondern dass sie die als eine Person mittlerweile sieht.
Echt?
Prime und Mirror.
Ich nicht. Okay.
Hm.
Muss man sich vielleicht mal angucken.
Giorgio macht Michael auf jeden Fall nochmal klar, dass sie geeignet wäre, Captain zu sein.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber damit schließt sie natürlich den Kreis, ne? Mhm. weil Prime Giorgio ihr das in der allerersten Folge gesagt hat, in The Vulcan Hello.
Ja, bevor all die Dinge passiert sind, die danach passiert sind, sie dieses Urteil vermutlich hat revidieren lassen.
Wenn zwei Georgios es sagen, wird es dann wahr? Ist das wie, wenn man zweimal dasselbe träumt?
Ich glaube schon, aber nur, wenn man Glühwürmchen neben dem Bett stehen hat.
Michael verabschiedet sich dann mit vulkanischem Gruß, während Giorgio in den Guardian tritt. Da muss man natürlich sagen, also Peak Star Trek, ne? Jemand tritt in den Guardian of Forever und jemand anders steht da im Hintergrund und macht den vulkanischen Gruß.
Ja.
Also trackiger geht es hier wohl nicht.
Nee.
Zumindest wenn es um Anspielungen geht.
Ja. Nein, okay. Ich fand auch die Szene fand ich gut inszeniert.
Ich habe überhaupt nichts gegen die Inszenierung, an keiner Stelle. Es geht mir rein um den Inhalt, wenn ich hier Kritik übe.
Sehr wohl.
Ich fand auch den Guardian, der sah sehr, sehr schön aus. Also er hatte was Retroartiges, aber trotzdem was Neues.
Mhm. Und ich fand den Schauspieler toll.
Ja. Mal sehen, ob wir den nochmal wiedersehen. Saru berichtet Vance jetzt von den Fortschritten und Vance ist nicht komplett überzeugt.
Der ist vor allem auch nicht amused, ne?
Nee, weil er sagt hier, also einerseits sagt er Emerald Chain Technologie ernsthaft, ne? Und Book steht aber dabei und sagt, ja, hör mal, ich habe sichergestellt, dass das sicher ist, weil ich habe es vor ein paar Jahren ja schon in mein eigenes Schiff eingebaut und da muss ich auch sicher gehen. Und Vance sagt aber nochmal, ja, Leute, aber wenn die Emerald Chain wirklich kaum noch Dilithium hat, wie hier Dings sagt, wie heißt er nochmal? Der Andorianer.
Rin.
Dann wäre die Discovery natürlich für Emerald Chain wie ein Sechser im Lotto.
Und da hat er natürlich einen Punkt, ne? Und ne, er sagt ja nochmal irgendwie ganz klar, Leute, ihr müsst vorsichtig sein, weil ihr seid halt das Megaziel so, ne? Und wenn da jetzt irgendwie nur noch irgendwo ein kleiner Trojaner drin sitzt, wäre halt blöd.
Ja, genau. Aber er sagt nachher noch mehr, ne? Es kommt erstmal die Nachricht, dass Burnham allein zurückgekehrt ist. Ein Book geht dann natürlich sofort, um sie zu kümmern. Und es gibt Vance dann aber noch die Möglichkeit, Saren einen Verweis zu geben. Ne? Er sagt, hör mal, ich wollte alle Neuigkeiten über die Keyeth hören, die ihr jetzt gefunden habt.
Und zwar sofort, ja.
Und du hast mir nichts gegeben. Ne? Liegt das vielleicht daran, dass die Keyeth ein kelpianisches Schiff ist oder war? Und auch da hat er natürlich wieder einen Punkt.
Ja, total.
Auf der anderen Seite erlaubt er Saru jetzt die Nutzung der Technologie der Emerald Chain, betont dann aber nochmal, dass er alle Neuigkeiten sofort wissen will.
Sagt aber auch nochmal mein herzliches Beileid hinten raus. So, ne?
Also genau, kondoliert so ein bisschen.
Ist noch empathisch quasi. Also er nimmt so alles mit quasi.
Ich bleib dabei, dass wir dass Vance ein Eisberg ist. Wir haben noch ganz viele Seiten von Vance, die wir noch nicht gesehen haben. Die noch irgendwie im Verborgenen liegen. Ich bin auch nicht so sicher, ob der nicht auch shady ist.
Ja, das habe ich ja von Anfang an gesagt, ne?
Ja, du hast es immer wieder gesagt. Ich finde, dass Vance sehr, sehr als guter Admiral gezeichnet wird. Aber zwischendurch gibt es so Zwischentöne. Ich erinnere mich da daran, als er gelogen hat, als es darum ging, warum denn eigentlich Vulkan bzw. Nivar aus der Föderation ausgetreten ist. Ne? Da hat er zumindest nicht ganz die Wahrheit gesagt. Und hier jetzt auch diese leichten Andeutungen und irgendwie bin ich noch nicht ganz überzeugt, dass der jetzt wirklich komplett im Team gut spielt.
Nee, ich auch nicht. Wobei ich jetzt sagen muss, dass er hier ja eigentlich keinen schlechten Job macht. Ne? Also er nimmt irgendwie verschiedene Positionen ein während dieses Gesprächs. So, ne? Und verhält sich eigentlich schon unterm Strich wie ein ordentlicher Vorgesetzter.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es noch schwierig wird, wenn denn jetzt wirklich mal klar wird, was den Burn ausgelöst hat. Weil dann hängt, glaube ich, die Föderation irgendwie mit drin.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Und das wird Vance verhindern wollen, dass das klar wird, dass das in die Öffentlichkeit gerät.
Ich glaube auch, dass dass Vance möglicherweise auch schon mehr weiß und dass Vance irgendwie vielleicht auch gar nicht so richtig Bock darauf hat, dass Book da jetzt irgendwie mitmischt, weil der, weiß ich nicht, aus dieser Zeit ist und vielleicht auch zu viel wissen oder herausfinden oder Schlüsse ziehen könnte oder sowas.
Ja. Ja. Halten wir auch das nochmal im Hinterkopf.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, das ist ja noch das große ungelöste Rätsel. Um das geht es ja jetzt quasi vermutlich in den letzten drei Folgen.
Wir werden sehen, aber dazu später mehr. Wir sehen erstmal noch zwei ganz kleine Szenen. Erste Szene, Burnham wird von Book begrüßt und in den Arm genommen.
Ja, schön.
Keine großen Worte.
Keine großen Worte, ja. Und Michael die zweite ist Szene, traurig, Punkt.
Genau. Zweite Szene, Burnham erzählt Saru in dessen Quartier, dass Giorgio niemals zurückkehren wird und sie wird als tot erklärt. Das kommt quasi so durch.
Ja, also Saru versteht, dass sie nicht tot ist, aber dass irgendwas mit ihr passiert ist, fragt aber auch nicht weiter nach und hakt das damit ab, ja.
Fand ich ganz, ganz nette Szenen eigentlich. Mhm. Und dann kommt es zur Trauerfeier in der Messe. Mhm. Erzähl dir kurz, was passiert und auch noch eine kleine Anspielung und dann werden wir darüber diskutieren und daran das Fazit aufhängen.
Ja? Sehr wohl.
Also, es gibt eine Trauerfeier für Georgiou. Kaba sagt ein paar schöne Worte. Er nennt sie die sturste Patientin, die ich je hatte. Und das heißt schon viel, wenn ich euch alle angucke. Und die anderen Besatzungsmitglieder haben dann auch so zweideutige Meinungen. Ne? Also Reno und Tilly und was auch immer. Und Burnham sagt, sie war halt auch ein Schmerz im Arsch, ne? Aber ja. Sie sei fast wie eine Mutter, fast wie eine Schwester. Ich habe sie geliebt und sie gehasst, manchmal beides gleichzeitig.
Mhm.
Und dabei trinkt die gesamte Discovery-Crew Romulan Ale. das könnte sogar ein Hinweis auf Star Trek 3 sein, als Kirk und alle auch Romulan Ale trinken und Kirk sagt, auf abwesende Freunde.
Mhm.
Und das wird schon mal zitiert bei In Star Trek Beyond von Chris Pine's Kirk.
Ah, okay.
Ja, so. Also das nur als am Rande, dass diese Episode, dass diese Szene sich durchaus auch noch im Star Trek Kanon abspielen kann, ne? Beziehungsweise spiegeln kann. So, aber die letzte Szene finde ich einen guten Aufhänger.
Ja.
Für das, was ich über diese Folge noch sagen möchte. Wenn also, ich denn darf, wenn ich denn Fazit ziehen darf.
Ja, ich glaube, ich habe es, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es letzte Mal, ich vielleicht so die letzten zweimal gemacht. Wir sind ein bisschen irgendwie, haben ein bisschen die Orientierung verloren. Aber bitte, nein, fang du mal gerne an. Dir brennen ja multiple Dinge auf der Zunge, habe ich das Gefühl.
Ja, was heißt multiple Dinge? Also ich finde, diese letzte Szene ist ein guter Aufhänger dafür, weil es sich manchmal so anfühlt, als würden die Charaktere in der Serie Georgiou mit der Ehrfurcht, dem Respekt und der Ehre behandeln, die die Besetzung der Crew, ne, also die Schauspieler, für Michelle Yeoh haben. Und die Schauspielerin verdient das sicherlich, aber ich finde die Charaktermomente für Georgiou in dieser Folge oft nicht verdient. Nochmal, Michelle Yeoh verdient Lob. Ne? Die hat hier einen großartigen Zweiteiler hingelegt als Hauptfigur. Vielleicht die besten beiden Folgen, die sie in Discovery hingelegt hat. Weil sie auch wirklich nuanciert spielt. Weil sie wirklich zeigt, dass hier was anderes noch in dieser Imperatorin drin ist. Aber ich verstehe diesen Charakter-Arc nicht. Und ich finde, das kommt relativ kalt daher, wenn ich mir angucke, wie Georgiou vorher unterwegs war. Schauspielerisch ist aber sowieso nicht viel an dieser Stelle zu sagen. Ne? Also Nico Martin Green war stark. Mary Wiseman und Emily Coates haben hier Spiegeluniversums-Leute gespielt und das hat man ihnen angesehen. Ne? Und dann über Technotero muss man sowieso nichts sagen.
Nee.
Ne? Also schauspielerisch wieder ganz tolle Folge. Insgesamt muss ich aber sagen, Terra Firma, für mich heißt es Terra Firma abhaken. Ich finde, man hat hier wieder was mit was aufräumen müssen, was uns Such Sweet Sorrow vor die Füße geworfen hat, nämlich Georgiou in der Zukunft.
Mhm.
Das war völlig unnötig, meiner Meinung nach. Du hättest Georgiou locker in Such Sweet Sorrow einfach in der Vergangenheit lassen können und alles wäre gut gewesen, dann hätte man das hier überhaupt nicht gebraucht. Und ich finde, dass die Staffel durch diesen Zweiteiler Schwung verloren hat, weil die wahren Probleme sind hier völlig außer Acht gelassen worden und dann haben wir plötzlich mitten in dieser Folge steht Adira wieder vor diesem Brett. Achso, wir haben übrigens noch ein Problem. Ne? Und das finde ich total schade. Das ist halt so bei einem Backdoor-Pilot.
Ja.
Ne? Und das war es hier. Es war ein Backdoor-Pilot für Sektion 31. Aber ich finde es schade. Ich finde, das war an dieser Stelle unnötig, auch wenn mir halt viele Szenen gefallen haben, wenn mir der Guardian als Anspielung gefällt. Ja, aber jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf die letzten drei Folgen, weil jetzt wieder die Probleme angegangen werden, die mich wirklich interessieren, nämlich die Suche nach dem Burn und vor allen Dingen die Art und Weise, wie danach gesucht wird, weil dieses Techno-Babble-Science-Fiction-Zeugs, das die versuchen, um da auf die Spur zu kommen, das gefällt mir total gut. Das ist wirklich spannend und da sind noch einige Mysterien, die aufzulösen sind. Und dafür halte ich eigentlich sogar drei Folgen für ein bisschen zu wenig.
Ich bin auch gespannt, wie sie das da schaffen, innerhalb von drei Folgen das jetzt irgendwie zu einem ordentlichen Punkt zu bringen. Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Ich hoffe aber sogar, dass sie es gar nicht tun werden.
Also es kann natürlich sein, dass sie genau damit aufhören, dass sie mit der Erkenntnis aufhören und die halt so crazy ist, dass das quasi der Cliffhanger ist in die nächste Staffel oder so.
Genau, das fände ich toll. Sie hatten die vierte Staffel schon relativ früh announced. Vielleicht haben sie schon gewusst, als sie die dritte Staffel geschrieben haben, dass es eine vierte geben wird und haben deswegen eine Zwei-Staffel-Story-Arc geschrieben. Das fände ich wirklich toll, weil man dann jetzt nicht holter die Polter alles irgendwie runterbrechen müsste, sondern müsste eigentlich nur auf einen entweder auf einen großen Cliffhanger hinauslaufen oder einfach auf eine Zwischenerkenntnis. So.
Und sie, genau, und sie müssen natürlich noch irgendwie die Staffel zumachen. Also, ne, also, aber das mit dem Zumachen kriegen sie ja eigentlich gerade ganz gut hin mit den Planet of the Week Folgen, die wir jetzt so ein bisschen verlassen haben, ja, in den letzten zwei Folgen. Aber wenn sie das ähnlich machen wie die Planet of the Week Folgen, dass sie quasi die Staffel irgendwie mit Arc zumachen, aber dann halt mit dem großen Cliffhanger rausgehen, ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, auf jeden Fall für diese Staffel.
Ja. Aber ich bin damit weg, fertig mit meinem Fazit. Ich sage Terra Firma abhaken, tolle Szenen dabei, aber insgesamt fand ich da sehr, sehr viele Dinge problematisch dran. Vor allen Dingen die Entwicklung von Jojo, die mir vorher zu wenig angespielt worden ist. Und da muss ich jetzt so ein kritisches Wort verlieren, deswegen habe ich so ein bisschen Angst vor der Sektion 31-Serie, weil wenn sie uns da wirklich jetzt ein Charakter zeigen wollen, der das Gute im Sinn hat und vielleicht nur die Methoden des Mirror Universe nutzt, dann weiß ich erstmal nicht, ob das überhaupt geht, das Gute im Sinn zu haben und diese Methoden zu nutzen, weil, und zweitens denke ich halt immer noch, ey, wir schreiben auch keine Ahnung, es würde auch niemand auf die Idee kommen, Der Untergang Teil 2 zu schreiben, in dem Bruno Ganz spielt, wie der Führer seinen Redemption-Arc hat und wieder ein guter Mensch wird. Das wird nicht passieren. So, und
nee, das wird nicht passieren, aber ich finde, das Gleichnis ist halt, das hinkt halt auch so ein bisschen. Ne? Also wir sind immer noch in einer Fiktion hier, wir sind in dem Mirror-Universe-Kontext, bewegen wir uns in einer fürchterlich überzeichneten Schwarz-Weiß-Welt, die Brutalität als Tool nutzt, so. Ja, das ist an unseren menschlich-gesellschaftlichen Maßstäben ist das natürlich alles Quatsch, was da passiert, und es ist brutal und menschenverachtend und weit ab von dem, was wir auch beide ideologisch so gut finden, aber so ist diese Welt gezeichnet und so ist diese Welt halt auch schon die ganze Zeit gezeichnet, also nicht nur erst seit Discovery und ich würde dir sanft widersprechen, was Georgiou und ihren Wandel angeht. Der kam für mich jetzt nicht so aus der Kalten, weil ich finde, genau das, was du gerade als Befürchtung für Sektion 31 geschildert hast, das passierte schon in den letzten Folgen, wenn nicht auch Staffeln, dass sie quasi auch immer schon auch auf ihren eigenen Profit aus oder ihren eigenen Willen aus oder unterwegs gewesen ist, aber schon auch ihre quasi Methodik genutzt hat, damit die Crew weiterkommt oder damit die Crew der Crew geholfen wird. Also braucht man nur an die Doppelfolge mit Michael zu denken, mit Michaels Mama zu denken in der Staffel 2 oder halt hier an die Saloon-Western-Folge, wo sie allen den Arsch gerettet hat, weil sie alle vermöbelt hat, so, ne, als Badass, wie sie ja auch dann in der Trinkszene genannt wird. Also ich finde, dass sie schon angelegt wurde als die Mirror-Tante, die ihre Fähigkeiten aber dann auch immer mal wieder neben aller Ich-Bezogenheit, die auch immer wieder gezeigt wird, aber auch im Interesse der Crew eingesetzt hat. Ich finde, das kam so nicht aus dem Nichts.
Und ja, kann man so sehen. Den gebe ich dir auf jeden Fall, dass man durchaus sehen kann, dass sie sich für die Crew eingesetzt hat. Ich habe da immer nur Da wirst du mir auch nicht komplett widersprechen. Ich habe da immer nur Egoismus gesehen, dass sie halt wirklich versucht, sich vor allen Dingen für Michael einzusetzen.
Ja, absolut.
Aber
ja.
Gut.
Also für mich ist der Dreh- und Angelpunkt tatsächlich hier einfach die Beziehung zu Michael. Und sie ist ich glaube auch, dass diese Wandlung oder dieses sagen wir mal so, also sie hat einfach das, und das wurde uns glaubhaft klar gemacht in den letzten Folgen und eigentlich auch schon in der letzten Staffel, sie hat einfach eine sehr, sehr starke emotionale Beziehung zu Michael, weil Michael die Tochter ist, die sie nie hatte und vielleicht auch die sie sich eher gewünscht hätte, warum auch immer, als die Tochter, die sie hatte, weil sie mit der Tochter, die sie hatte, ja offensichtlich ernsthafte Probleme hatte, also vor allen Dingen Loyalitätsprobleme, und da ist unsere Michael ja eine ganz andere Nummer, die hat ja gerade in dieser Staffel gezeigt, dass sie sich sehr für Georgiou einsetzt und dass das dann Impact auf sie hat, und das zeigen sie uns ja eigentlich auch schon seit der letzten Staffel, dass das einen Impact auf sie hat, dass trotz allem, ne, also die hyperkorrekte Michael, die ja hier auch für die Föderationsideale steht, dass die sich nichtsdestotrotz für Georgiou immer wieder einsetzt, weil auch sie ja vielleicht geblendet dadurch, dass sie die Prime Georgiou da so ein bisschen im Hinterkopf hat, aber auch versucht in ihr ja das Gute zu sehen, so, ne? Also zum Beispiel, als sie auf Books Raumschiff unterwegs sind und sie diesen Aussetzer hat und die diesen Dialog haben. Ich finde schon, da kommt ja auch irgendwie rüber, dass, ne, da sagt sie ja auch so Sachen, ich bin für dich da, bla 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 bla. Ne? Dass sie da irgendwie mehr in Georgiou sieht, bei aller Schwierigkeit, die beiden ja auch miteinander haben. Also ich finde tatsächlich nicht, dass das total aus der Kalten gekommen ist. Deswegen war für mich das Storytelling in dieser Doppelfolge gar nicht so das Problem. Und gerade jetzt in der zweiten Folge fand ich halt auch, weil es jetzt nur noch um die Beziehung zwischen ihr und Michael ging im Mirror Universe, die auch gar nicht mehr also du hast es, glaube ich, mehr betont, so Fahrt, weil es halt nur im Mirror Universe stattgefunden hat. Mhm. Und das ja, es ist halt schon so ein bisschen, ja, eindimensional ist am Ende. Aber ich fand, gerade durch die Mehrdimensionalität dieser Beziehung, und ich finde diese Beziehung wirklich sehr, sehr spannend, diese zweiseitige Viererbeziehung, die es ja im Prinzip ist, so, ne, hat mich das schon bekommen und es hat mich auch emotional bekommen. Also ich habe ihr das abgekauft. Ich habe ihr abgekauft, dass sie gerne ihre Michael verändern würde, dass sie gerne auch, also auch aus natürlich eigensinnigem Interesse, dass sie gerne jemanden hätte wie die Prime Michael, die loyal zu ihr ist, die sich für sie einsetzt, die sie liebt, die wirklich eine Art Tochter ist, die vielleicht ihr die Liebe entgegenbringt, die sie ja offensichtlich Michael entgegengebracht hat, als sie sie durch das Leuchtkäferfeld da abends getragen hat. So, ja.
Ja.
Also ich kann verstehen, dass du mit diesem Bild ein Problem hast, aber mal abgesehen von dem Leuchtkäferfeld, konnte ich das alles schon gut nachvollziehen, emotional, was da passiert ist. Und ich finde, es war gut inszeniert und deswegen konnte ich den Schmerz auf beiden Seiten auch gut nachempfinden und hatte damit tatsächlich wenig Probleme, dass sie eine Imperatorin bleibt und dass sie in ihrem Imperium mit den gleichen brutalen Methoden vorgeht, wie sie vorher vorgegangen ist, ja, so be it. Also, ne, ich habe ja nicht gesagt, dass sie zum Engel geworden ist, aber dass diese kleinen Funken in ihr da sind, also dass sie dadurch, dass sie diese Beziehung zu Michael hat, auch irgendwas von ihren Werten mitgenommen hat und dass sie dadurch auch die Menschen schätzen gelernt hat, die Michael schätzt, so wie Saru, den sie ja dann offensichtlich doch mehr an sich rangelassen hat, als man gedacht hat. Was ich aber auch finde, was man so ein bisschen auch vorbereitet hatte in den letzten Folgen. Es kam für mich auch nicht total aus der Kalten. Das.
Ach.
Also ich kann dein Problem nachvollziehen. Ich hatte es nur nicht so sehr. Also ich ja. Für mich hat es besser funktioniert. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt eine komplett geläuterte Georgiou hier hatten. Aber das ist das, was ich mit diesem vielleicht eben ein wenig missglückten Australien-Deutschland-Vergleich meinte. In Abgrenzung zu dem, also zu der Welt, wo sie jetzt nicht mehr ist, merkt sie, wie viel sie von der anderen Welt vielleicht dann doch am Ende mitgenommen hat. Das macht sie nicht zu einem total Supermensch, aber das macht sie in Punkten menschlicher. Zum Beispiel halt, was die Kelpianer angeht.
Was sagst du den Timeline-Problemen, die ich angesprochen hatte?
Die Timeline-Probleme, die sind Probleme, keine Frage. Also das finde ich, da habe ich während der Folge ehrlich gesagt nicht so wirklich drüber nachgedacht. Da hatten wir ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, über das Was wäre wenn. Stamet ist ja auch schon letzte Folge hops gegangen, so, ne? Das ist ja somit das größte Problem. Ich habe tatsächlich nicht mehr drüber nachgedacht, weil ja im Prinzip wurde es aktuell, als klar war, dass als wir wieder zurück waren, als klar war, dass das wirklich passiert ist, was da passiert ist, als der Guardian das bestätigt hat. Aber da war ich schon eher so in diesem emotionalen Wirrwarr zwischen den ganzen Michaels und Georgiou's und habe da nicht mehr viel drüber nachgedacht, zumindest in der. Aber das ist ein Problem, das ist ein Riesenproblem tatsächlich. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob sie darauf eingehen werden oder ob sie das noch irgendwie lösen werden. Also die zwei Punkte, die gebe ich dir voll und ganz. Denn das Timeline-Problem ist ein riesiges und das Ausbremsen Ja, du hast völlig recht. Also das ist, ich fand es jetzt gar nicht fad oder so. Also ich fand diesen Ausflug, das war jetzt nicht irgendwie, ich finde auch nicht, dass sie alles eingerissen haben.
Nein, unterhalten hat mich das auch, darum geht's nicht.
Es war nicht die Red Angel Doppelfolge, wo ich irgendwie gedacht habe, so jetzt reißen sie alles komplett ein und jetzt sind wir gleich alle am Arsch hier so. Aber ich habe das Interesse so ein bisschen verloren an der Prime Story bis so, also ich habe sie so ein bisschen vergessen. Das ist das Problem,
ich,
eher. Ne?
Ja, genau. Ich habe sie ein bisschen, ja, sie ist bei mir auch ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber es ist allein schon deswegen nicht die Red Angel Doppelfolge oder sowas, weil du ja im Prinzip diese Terra Firma Nummer hier komplett rausnehmen kannst.
Stimmt, ja. Ja, klar.
Also bis auf das, was da eben auf der Discovery passiert, und das hättest du natürlich auch irgendwie in der nächsten Folge noch alles erzählen können oder sowas.
Ja, das ist ja echt aber, nicht viel. Das sind ja irgendwie 5 Sätze im Prinzip.
Genau, aber das ist ein Ausflug und diesen Ausflug hättest du komplett wegschreiben können und dann würde die Staffel wahrscheinlich trotzdem noch funktionieren.
Wahrscheinlich schon.
Einigermaßen.
Genau. So. Aber ich finde den Ausflug.
Das ist es ja gerade. Aber das ist, Entschuldigung, das ist ja gerade mein Punkt. Man hätte Giorgio aus dieser Staffel raushalten können.
Hätte man, aber damit hätte man auch ein bisschen was verloren, weil, wenn ich dich daran erinnern darf, wir haben mehrfach in den ersten Folgen, in den ersten 7, 8 Folgen betont, wie cool wir es finden, dass Georgiou da ist und dass die so ein Chaos-Element mit reinbringt und so ein Shady-Moment mit reinbringt. Nee,
ja, und aber nur so halb shady. Also was ich total gut fand, war, dass sie eben das radikale Element ist, das radikal Böse auch mit den unkonventionellen Methoden, mit dem, was nicht Sternenflottenprotokoll ist und sowas. Das hat sie reingebracht. Und das würde wiederum passt nicht so richtig zu dem, was sie uns jetzt hier zeigen, wie Georgiou geworden ist.
Ach, ich finde schon, weil ne, das ist wieder der Mirror, von dem ich die ganze Zeit versuche, irgendwie schlecht zu sprechen, also mit schlechten Bildern zu sprechen. Ne, im Prime ist sie halt mehr der Badass, weil da ihre Methoden irgendwie noch einen Eindruck schinden können. Und im Mirror ist sie halt jetzt so ein bisschen auf einem anderen Kurs unterwegs, weil sie halt Optionen. Also ich finde, was sie halt ja auch in Abgrenzung zu Michael ganz gut zeigen, Michael hat überhaupt nicht den Horizont zu verstehen, also Mirror Michael, zu verstehen, was ihre Mutter da erzählt über irgendwelchen Friedensblub, weil es nicht ihr Leben, ihr Erleben, nicht ihre Weltsicht ist. Und ich finde, dass dass Georgiou, die jetzt irgendwie ein paar Monate unterwegs gewesen ist, bei anderen Leuten, die ihren Horizont erweitert haben, diesen neuen Horizont auch darstellen kann oder verstanden hat, finde ich schon irgendwie glaubhaft. Also ohne, dass sie dadurch jetzt irgendwie ein besserer Mensch wird oder so, aber dass sie den The Price of Freedom, dass sie den Wert von Frieden auch für Machterhalt in gewissen Bahnen verstanden hat, finde ich jetzt nicht total unglaubwürdig. Das hat nur, es existiert einfach nur nicht im Mirror Universe.
Ja. Ne? Okay, das definitiv. Und wenn sie diese Verwandlung durchmachen konnte, dann tatsächlich auch nur über den Wechsel ins Prime Universe und über diesen Perspektivenwechsel, den du gerade beschrieben hast, das finde ich schon. Gleichsam finde ich das nicht so glaubwürdig wie du. Und ich nehme es auch ein bisschen der Folge übel, dass man uns hier quasi Sympathien für eine Faschistin aufbauen möchte. Die sie ja immer noch ist. Das sagst du ja auch.
Ja, klar, absolut. Das ist, ich finde, man kann das ja aber auch so ein bisschen differenziert sehen. Also sie ist ja jetzt, ja, nein, du hast schon recht, am Ende ist es schon so, also spätestens am Ende ist es schwierig.
Also man kann das machen, ne? Man kann das wirklich machen. Man kann mir in Sektion 31 Sympathien zu Georgiou aufbauen. Ne?
Und das hat man ja die ganze Zeit schon gemacht. Also das Sympathien aufbauen hat man die ganze Zeit schon gemacht. Sonst hätte man die nicht mit Badass-Sprüchen durch die Gegend laufen. Also wir haben Sympathien für Georgiou gehabt. Vorher.
Dann müssten sie aber auch konsequent sein und uns irgendwann den Spiegel vorhalten. Ne? Dann müssten sie irgendwann Georgiou dazu bringen, ganz normal jemanden umzubringen, den wir total toll finden.
Auf der anderen Seite haben sie das ja.
Wenn Georgiou jetzt, ich überlege gerade, wenn Georgiou jetzt einfach, keine Ahnung, wenn die Reno umgebracht hätte oder so, dann wäre das, finde ich, also dann geht natürlich jetzt nicht mehr, weil es jetzt eine andere Zeit ist, ne? Aber so nach dem Motto, wenn Georgiou uns dann wirklich zeigt, okay, für mich hattet ihr Sympathien. Ich war immer diese hier. Ne? Mhm. So. Ich habe vielleicht irgendwie auch das Gefühl, dass Frieden irgendwas bringen könnte, sowas. Aber ich habe immer mit diesen Methoden gearbeitet, auch in Terra Firma, auch in jeder einzelnen Folge Discovery, in der ihr mich gesehen habt. Das sind meine Methoden. Ich bin eine Faschistin aus dem Spiegeluniversum. So. Dann freue ich mich, weil dann ist es Sprung mit dem nackten Arsch ins Gesicht. So.
Ich weiß, was du meinst, und das wäre natürlich ein geiler Effekt. Ne? Also wenn man auch gerade jetzt, ne, aber ich glaube, das werden sie nicht machen, also gerade jetzt, wenn man irgendwie mit ihr spielt und Sympathien aufbaut für sie und wir jetzt irgendwie ein Stück weit mitfühlen, weil darauf war die Dramaturgie natürlich ausgelegt. Ne? Also wir sollten mit ihr mitfühlen und mit Michael mitfühlen. So. Und das hat für mich durchaus auch funktioniert. Und natürlich wäre es geil, wenn wir jetzt in dem Moment irgendwie, wo wir vielleicht auch ein bisschen Hoffnung für den Charakter haben, so, ne? Also so dieser Keim des Guten, vielleicht setzt er sich ja durch. Und wenn dann so ein Schlag ins Gesicht käme, das wäre natürlich irgendwie dramaturgisch ganz geil und vielleicht auch ein ganz guter Bang in den Anfang dieser Serie, in der Sektion 31, in die Sektion 31 Serie hinein. Und dann kann man ja immer noch irgendwie zeigen, was das, also du kannst ja auch einen shady Charakter haben. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass eine Serie innerhalb der Protagonisten so einen shady Charakter hat, der dann halt irgendwie mit der Zeit ja vielleicht auch unberechenbar bleibt, so, aber der halt auch durchaus Sympathien aufbaut. Das geht ja beides. Das hat ja diese Doppelfolge ja auch durchaus bewiesen, weil obwohl sie Michael verhungern lässt und foltert und so weiter, schafft die Folge es ja am Ende trotzdem, dass wir mit ihr fühlen. So.
Bei mir nicht. Aber jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, wir waren uns selten so uneinst bei der Beurteilung einer Folge. Mhm. Wobei, nochmal, ich habe sie nicht zerrissen. Ne? Ich finde nur, dass da viele Sachen problematisch sind. Es sind aber viele gute Szenen. Du siehst auch problematische Punkte bei dir, überwiegt aber das Positive. Und trotzdem, ich finde, wir sind uns sonst sehr, sehr häufig sehr häufig einig. Jetzt müssen wir an dieser Stelle mal unsere Diskussion beenden mit dem Satz Agree to Disagree.
Ne? Ist völlig in Ordnung. Ich glaube, da kommen wir auch dann tatsächlich nicht weiter, weil es ist ja auch vorbei jetzt erstmal. Also,
ja, genau.
Wir können uns darauf verständigen, dass das alles nicht nötig gewesen wäre. Ja, ich hätte es aber tatsächlich schade gefunden, wenn Giorgio nicht mitgekommen wäre. Wir können uns darauf verständigen, dass das ein Ausbremsen der eigentlichen Geschichte gewesen ist, was auch nicht nötig gewesen wäre am Ende, aber ich finde, ja. Und wir können uns darauf verständigen, dass es höchst problematisch ist, dass das, was da im Mirror Universe passiert ist, offensichtlich dann auch wirklich passiert ist. Und die Konsequenzen, die muss man uns dann auch irgendwie versuchen zu erklären.
Und jetzt bin ich gespannt, wo ihr euch auf diesem Spektrum bewegt. Ne? Dieses Spektrum, was da heißt, wie hast du es eben so schön genannt? Beobachtungs? Ich habe eben irgendwas dazu gesagt. Irgendwie, es ging um das Gefühl mit Rezeptions irgendwas.
Achso, ja, Rezeptionshaltung, glaube ich, habe ich gesagt. Unterschiedliche Rezeptionshaltung, ja.
Ja, ja, genau.
Weil, also ich tatsächlich
bin sehr, sehr gespannt.
Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir dann vollständig anders im Sessel gesessen haben, quasi vorm Fernseher, weil und das vielleicht dann als letzten Satz für dieses ausufernde Fazitgelaber hier. Mich hat es wirklich dann am Ende emotional berührt, vor allen Dingen halt auch wegen Michael, weil es war halt nochmal der zweite Tod von Georgiou im Prinzip, also von ihrer Georgiou so ein Stück weit, aber halt auch das Ende einer Beziehung, die uns ja jetzt auch über Folgen hinweg schon aufgebaut hat. Und ich finde tatsächlich, dass diese Folge inszenatorisch oder dramaturgisch oder wie auch immer, finde ich, sehr gut funktioniert hat. Also ich habe sehr viele Höhen und Tiefen gehabt in dieser Folge und bin wirklich mit reingezogen worden und als kleines Sahnehäubchen dann noch den Guardian of Forever, der wirklich toll eingeführt wurde und deswegen fand ich tatsächlich so meine Rezeptionshaltung war, ich bin wirklich im Sessel gesessen und bin mitgegangen. So. Und du hast wahrscheinlich eher so auf der Metaebene dich bewegt.
Nee, die Folge hat mich schon unterhalten, aber auf der Metaebene finde ich sie sehr, sehr schwierig. So ist es halt. Ne? Also, ja. Ich weiß nicht, ob meine Haltung jetzt bei der wirklichen Rezeption so viel anders war. Das weiß ich nicht mehr. Aber das kritische Auseinandersetzung kam dann später. Wie auch immer, ich bin sehr, sehr gespannt, wo ihr euch positioniert. Und vielleicht könnt ihr uns dazu ein Feedback geben. Da würde ich gerne in der nächsten Woche mal drauf eingehen.
Ja.
Die nächste Folge erwartet uns an Heiligabend, ne, 24.
Da werden wir möglicherweise nicht aufnehmen.
An diesem Tag wahrscheinlich nicht, ne. Aber eventuell ist es dann ja auch wieder der Sonntag, müssen wir mal sehen. Wie wir unsere Feiertage koordinieren, es ist ja in diesen Tagen gar nicht mal so viel möglich. Deswegen ist ja vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, irgendwie 2-3 Tage später irgendwann mal was aufzunehmen. Ja, das werden wir noch sehen. Ja, aber ihr könnt sicherlich auch mal ein paar Tage ohne Discovery Panel auskommen, nachdem wir am 24. natürlich noch euch ein Adventskalender-Türchen präsentiert haben.
So nämlich. Also teilt uns eure Meinung mit zu dieser Folge oder zu dieser Doppelfolge und wir nehmen es nochmal auf, dann in unserer nächsten Folge als kleinen Feedback- und Diskussionsblock. Und tut dies unter den bekannten Kanälen, wir würden uns freuen.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Jo.
Jo, jo. Wir hören uns morgen.
Punkt. Wir hören uns morgen und bis dahin macht irgendwas draus, was auch immer.
Genau, lasst ein Like da, drückt die Glocke.
Ein Däumchen wäre ein Träumchen.
Eieieiei. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.